Hey Leute, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ich spreche in der kommenden Folge über die Ukraine und das Ganze ist gerade mal, naja, 6 Stunden her. Das Problem ist, dass alles, was ich gesagt habe, komplett über den Haufen geworfen wurde durch die Ereignisse heute Abend. Donald Trump und Volodymyr Zelensky und J.D. Vance haben sich in Washington getroffen. Es gab eine öffentliche Diskussion zwischen den dreien und es ist ziemlich unfassbar und auch unerträglich, wie vor allem Vance, aber dann auch Donald Trump mit Zelensky umgegangen sind. Wirklich haben ihn beschimpft, es ist wirklich laut geworden. Ich würde sagen, es ist Gaslighting galore, was da passiert ist, und soweit ich das verstanden habe, wurde das Ganze dann auch abgebrochen und es wurde kein Deal unterzeichnet. Das solltet ihr einfach wissen. Ich habe mich entschieden, den Teil jetzt doch drin zu lassen, weil es einfach auch ein ganz beeindruckendes Stück Zeitgeschichte ist, wie schnell in den aktuellen Tagen und Wochen die Dinge überholt sind. Innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von weniger als einem Tag. Jetzt aber viel Spaß mit der Wochendämmerung, trotz allem. Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Februar 2025 mit der skurrilen Nachricht.
Der neuen Weltordnung, darin eine UN-Resolution, Geld, Deutschlands Zukunft, ein Rohstoffdeal und ein Bookmark-Tipp.
Einem Ukraine-Update.
Eine Nachlese zur Bundestagswahl mit besonderer Berücksichtigung der Linkspartei und natürlich der Union mit ihrer kleinen Anfrage. Wählerwanderungen. Punkt.
Schamtschaft zur PKK.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an, und zwar schreibt der Guardian.
Ich würde vorab gerne was sagen.
Ja, okay.
Und klingt zwar ernst. Naja, so ein bisschen. Also vielleicht einfach auch um mich zu positionieren, so ein bisschen. Also ich habe diese Woche sehr lange gebraucht, um überhaupt irgendeine Haltung zu irgendwas zu entwickeln, weil doch sehr viel passiert. Und damit meine ich nicht diesen ganzen Irrwitz, den die USA da veranstalten, sondern insgesamt. Es passiert extrem viel. Auf einmal reden wir anders mit der Türkei. Die EU möchte gerne ein Handelsabkommen mit Indien schließen. Das ist neulich noch geplatzt. Jetzt wollen sie es nochmal versuchen. Also es passieren gerade total viele interessante Sachen. Mhm. Und die gehören aber alle genau dahin, dass die multipolare Weltordnung, über die wir jetzt 3 Jahre geredet haben, die ist jetzt da. Ja, wir haben jetzt eine neue internationale Ordnung, in der gilt nicht mehr die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren.
Ja.
Ja, der Westen existiert nicht mehr so, wie er letztes Jahr noch existiert hat, weil die USA nämlich am Westen nicht mehr teilnehmen. Ja, das geht sogar noch weiter. Die USA werden gerade zum Systemkonkurrenten der EU. Und zwar wirklich zum Systemkonkurrenten. Also nicht zum Feind, ja, aber unser Freund sind sie mit Sicherheit nicht mehr. Was aber noch existiert, sind eben diese Werte, ja, des Westens. Pluralismus, Liberalismus und so Zeugs. Im politischen Kosmos existieren diese Werte im Moment fast ausschließlich nur noch in der Europäischen Union. Und genau die hat jetzt den Job, diese Werte zu verteidigen. Und ich finde, das sollte mit allen Mitteln geschehen. Frag mich, was du willst. Ich werde sagen, ja, auch das. Und das ist so im Moment die Prämisse, mit der ich auf nationale und internationale Politik gucke. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Das ist jetzt so ernst. Ich hätte mal lieber einfach mit der skurrilen Nachricht anfangen sollen.
Kannst ja umschneiden.
Weil wir ja leicht starten und auch wieder leicht enden wollen.
Ach so.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt einen Bogen schaffen soll. Ich klappe und weiter geht's. Skurrile Nachricht. Der Guardian
Thema
schreibt,
2 jetzt.
Der Guardian schreibt, das Fyre Festival 2, Kartenverkauf für Fortsetzung des berüchtigten Desasters gestartet. Das musikalische Line-up wurde noch nicht bestätigt, aber Karten für die mexikanische Fortsetzung sind jetzt zu Preisen bis zu 1,1 Millionen Dollar erhältlich.
Geil, dann sehen wir bald wieder Rich Kids mit Käsestulle. Nein, wir sehen Rich Kids sich um Käsestullen prügeln.
So. Vielleicht gibt es Menschen, die es nicht mitbekommen haben. Zum Beispiel, ich habe meine Kinder gefragt, ob sie schon mal vom Fyre Festival gehört haben. Die hatten noch nie davon gehört.
Habt ihr die Filme nicht geguckt?
Nee. Also nicht mit den.
Das holen wir nach. Das holen wir nach. Das ist ja wirklich, das war wirklich großartig. Es gibt zwei Dokus darüber, das ist wirklich sehr schön.
Absoluter Unterhaltungswert, sehr hoch. Jedenfalls, also was war das Fyre Festival? Das war der Versuch eines, ja, wie nennt man solche Leute, ne? Blender.
Windigen Gründers namens Billy McFarlane.
Charlatan. Ja, Vanity Fair hat es ganz gut getroffen. Die haben gesagt, the poster boy for millennial scamming.
Also, ja,
Billy McFarlane, sein Name, der wollte ein komplett elitäres Luxusfestival auf den Bahamas organisieren und hat, bevor er irgendetwas fest hatte, also der hatte keine richtige Location, der hatte keine Band, der hatte eigentlich nichts fest, hat er schon mal angefangen, das krass zu promoten und hat dafür Models und reichweitenstarke Influencer eingespannt. An seiner Seite stand Ja Rule, das ist ein US-amerikanischer Rapper, der auch fleißig mitgetrommelt hat. Und dadurch haben die relativ viel, wie nennt man das, Buzz geschafft. Also die haben wirklich das zu einem Trend, vor allem in einem Social-Media-Trend, vor allem auf so Bild-Plattformen wie Instagram geschafft. So. Und dann, also noch zwischen diesem wir trommeln für das Festival und das Festival findet tatsächlich statt, ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Es war eigentlich auch, also wenn man jetzt ein anständiger Festivalveranstalter wäre, relativ schnell klar, dass es das Festival nicht geben kann. Ja?
Aber, ich muss die ganze Zeit so feixen.
Ja, aber ne, jeder anständige Mensch würde das dann kommunizieren und den Leuten das Geld zurückgeben. Aber das hat er halt nicht gemacht, sondern er hat immer weiter so getan, als hätte er alles unter Kontrolle und als würde dieses pompöse Festival genau wie geplant stattfinden. So.
Absolut selbstbesoffen waren die echt.
Und das hat dazu geführt, dass die BesucherInnen, die halt wirklich auch echt viel Geld bezahlt haben, die kamen dann da an. Es sind nicht mal alle angekommen, weil irgendwann haben die Bahamas gesagt, so, hier landet jetzt kein Flugzeug mehr, als sie mitbekommen haben, was los ist. Und es war nicht an der Location, die geplant war. Sie hatten kein Dach über dem Kopf. Anstatt Blink-182 hat irgendeine lokale Musikgruppe gespielt. Es gab nicht genug zu essen. Es gab zu wenig medizinisches und Sicherheitspersonal. Es kam zu Tumulten. Und es gab dann Leute, die dort vor Ort waren und gesagt haben, ja, es war so ein bisschen wie Hunger Games, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt wirklich Szenen in diesen Dokumentationen, wo, also sie, also eigentlich sollten ja alle in irgendwelchen Strandvillen übernachten und sowas. Am Ende haben sie dann aber so Naturkatastrophen-Zelte von FEMA, glaube ich, sogar geliehen und aufgebaut und davor einfach einen riesigen Stapel Matratzen gelegt und jeder sollte sich eine Matratze nehmen und sich ein Zelt suchen. Und das ist ja, was du sagtest mit der Insel, also sie hatten ja eine Location, sie hatten ja die Insel, die ehemals Pablo Escobar gehört hat, da wollten sie das ja eigentlich machen.
Genau.
Das ist denen aber geplatzt und dann sind sie ausgewichen nach Great Exuma, wo ja dann auch, als das Festival eigentlich hätte sein sollen, auch noch irgendeine Segelregatta war, sodass du noch nicht mal mehr Hotelzimmer irgendwo bekommen hast und sowas. Und der Typ, der für die Versorgung, also Getränkebestellung und sowas zuständig war, also sie haben dann halt Getränke gekauft für $500,000 oder noch mehr. Und das hing dann im Zoll fest. Und der Typ sagte im Interview, ich war dann zu irgendeinem Zeitpunkt sogar bereit, zum Zoll zu fahren und dem Typen, der dafür verantwortlich ist, einen zu blasen, damit er das Zoll freikriegt.
Naja, also guck diese Dokus, sehr unterhaltsam.
Super. Die eine ist von Netflix, die andere von Hulu übrigens, falls jemand sucht.
Es gab danach diverse Anklagen, auch Verurteilungen. Also der Typ Billy McFarlane, der ist ins Gefängnis gegangen. Eigentlich sollte er da 6 Jahre sein, aber er wurde dann frühzeitig entlassen. Und 2023, also die einen sagen noch bevor, die anderen sagen kurz nachdem er entlassen wurde, hat er dann auf Twitter angekündigt, es wird ein weiteres Fyre Festival geben, Fyre Festival 2. Das sollte erst Ende 2024 stattfinden, hat es ganz offensichtlich nicht. Jetzt soll es im Juni stattfinden, auf einer mexikanischen Insel. Und ich dachte mir, ich erzähle das hier mal, weil wer von euch, die das jetzt hören, zu viel Geld und Langeweile hat und Bock darauf hat, endlich mal sowas zu erleben wie die Hunger Games, kann sich ja für $1,400, die Anreise ist da nicht mit inbegriffen, ein Ticket kaufen. VIP-Tickets kosten 5.000.
Ihr könnt diese 1.500 aber auch gerne an paypal.me/holgi schicken. Ich behandle euch dann auch schlecht. Was ganz interessant ist an Fire, ist ja eigentlich die Vorgeschichte, weil McFarlane hatte, also Fire war ja ursprünglich mal eine App.
Eine App, genau.
Und diese App fand ich eigentlich ganz spannend, weil das war die Idee, eine Plattform zu schaffen, auf der man sich Prominente mieten kann. Und zwar jeglicher Kategorie. Also du hättest, ich hätte da halt hingehen können, hätte sagen können, so, ja, ich bin Holgi, ich bin so geil. Wenn ich auf deine Party kommen soll, dann kostet dich das 2.000 €. Mhm. Und das hätte jemand machen können, hätte das klicken können, Termine machen und dann wäre ich auf diese Party gekommen und hätte da mein Geld verdient. Und das mit allen möglichen Künstlern, auch Bands und sonst wie war die Idee. Und die fand ich ziemlich gut, weil das ist ja oft so ein Problem. Ne? Also es gibt zwei Probleme, wenn du eine Veranstaltung machst, das ist Location-Suche. Und was machst du eigentlich auf der Veranstaltung, um die Leute nicht zu langweilen? Und das hättest du damit einigermaßen ausgeglichen. Das fand ich tatsächlich schade, dann, dass das so nicht funktioniert hat.
Tja.
Also ist es, ne? Kommen wir zur neuen Weltordnung. Wo das ja auch irgendwie hinpasst.
Ja, naja.
Hunger Games und so. Ich finde, also was ich wirklich krass finde, ist, wie viel, hatte ich ja eben schon kurz gesagt, wie viel im Moment außen- und sicherheitspolitisch los ist.
Mhm.
Also sowohl im Inland sicherheitspolitisch jetzt langsam los sein wird. Heute sind die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD. Mal gucken, was dabei so rumkommen wird. Macron war beim König der Moronen. Merz ist bei Macron. Nee, war bei Macron. Starmer ist, glaube ich, gerade in Moronien. Polen muss sich neu justieren, jetzt wo die USA gesagt haben, ihr könnt uns mal kreuzweise. Die Balten machen gerade richtig Tamtam. Also es ist so viel Aktivität im Moment, dass man so von außen, und wir sind ja außen, eigentlich nur staunend dabei zugucken kann, wie europaweit politische Klasse, also Politikerinnen und Politiker, in einem Tempo agieren, das ich absolut nicht gewohnt bin.
Mm.
Also das war klar, ne? Dann als Russland die Ukraine überfallen hat, dann als wir Energieumstellung und so weiter, das war schon beeindruckend, aber ich finde das, was jetzt gerade passiert, äußerst beeindruckend. Was halt noch offen ist, ist, ob es zu irgendwas führen wird, also ob es irgendwas nutzen wird. So. Diese Woche war 3. Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine, also 24.02.2022 war das. Und die USA haben zusammen mit Russland, China und noch so ein paar anderen Schurkenstaaten eine Resolution verabschiedet im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die mahnt ein schnelles Ende des Krieges an, benennt Moskau aber nicht als Aggressor. Das ist zumindest seitens der USA neu. Einen interessanten Kommentar dazu habe ich gefunden, und zwar von Wladislav Farapanov. Der ist beim Institute of American Studies in der Ukraine und der schreibt, die Behauptung, die USA hätten sich im Zuge der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges auf die Seite Russlands geschlagen, lässt sich nicht stichhaltig belegen. Dass die beiden sich in Riad darauf geeinigt haben, ihre Botschaften besser arbeiten zu lassen, ist kein ernsthaftes Argument. Sind etwa die Sanktionen gegen Russland aufgehoben worden? Nein. Wurde Putin der nächste politische Zug überlassen? Nein. Es gibt keine eindeutigen Indikatoren, die auf einen sogenannten Verrat an den Interessen der Ukraine hindeuten würden. Eine UN-Abstimmung ist dafür kein Argument. Diese Organisation hat nie was entschieden.
Naja, das ist jetzt auch ein bisschen arg hart.
Ja, aber ich fand es ganz gut, dass er auch so...
Und vor allem, es war ja eine von zwei Resolutionen. Die eine im Sicherheitsrat war das. Und es gab ja noch eine in der Generalversammlung. Und
die, ja, da haben sie aber ein bisschen härter auf den Putz gehauen, ne?
Du meinst jetzt, wie
gegen Russland.
Ja, eben, da haben sie überhaupt gegen Russland auf dem Putz.
Oder so.
Ja. Ja.
Dann habe ich noch was ganz Feines gefunden. Was heißt fein? Aber wir haben ja gerade das Problem, dass wir 30 Jahre Wohlstandsmadentum gefeiert haben hier in Europa. Das heißt, wir haben es Friedensdividende genannt. Tatsächlich haben wir die Kohle verfressen, die wir mal besser in unsere Armeen gesteckt hätten. Wenn die USA, wonach es ja aussieht, sich jetzt zurückziehen aus der NATO, aus überhaupt allen internationalen Sicherheitsgarantien, müssen wir das halt selber alles auf die Reihe kriegen. Und das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat ausgerechnet, dass wir dafür 300.000 weitere Soldatinnen und Soldatinnen brauchen.
Wir als und Europa, ne?
Europa,
nicht Deutschland.
Europäische Union, ja, ja, ja. Und 250 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich würde uns das kosten, was allerdings gerade mal 1,5% des Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union wäre. Und das ist weniger, als wir während Covid ausgegeben haben.
Ja.
Also machbar ist das.
Ja, voll.
Es ist machbar, genau. Wir haben ja schon gesagt, dass wir sehr schnell sehen werden, dass alles, also wirklich alles, außer vielleicht die Reichen daran zu beteiligen, für die Verteidigung genau der Länder zu bezahlen, durch die sie erst reich geworden sind, aber ansonsten wirklich alles dem Primat der Aufrüstung unterworfen werden wird. Ich glaube, wir werden hier ganz fürchterliche, sehr harte Diskussionen um alle möglichen Besitzstände sehen in den nächsten Jahren. Und der erste Hinweis ist, dass die EU-Kommission das Lieferkettengesetz um ein Jahr verschieben und abschwächen will.
Mhm.
Ich schätze mal, dass die Denke dahinter ist, dann verdient die Industrie mehr Geld, dann zahlen die mehr Steuern und die Leute haben mehr Beschäftigung, zahlen mehr Steuern, dann haben wir mehr Geld, um es für Rüstung auszugeben.
Ob meinst das du, klappt, das ist die Denke?
Kann ich mir sehr gut
vorstellen. Es gibt noch eine andere Lesart, nämlich das
sagen
jetzt,
wir mal anders. Das ist das Argument, ob es ehrlich gemeint ist, ist die zweite Frage. Vielleicht haben sie auch einfach nur keinen Bock aufs Lieferkettengesetz, weil Europa nach rechts gerutscht ist. Kann natürlich auch sein.
Weil Deutschland nach rechts gerutscht ist.
Stimmt,
und
der Rest war
weil
schon, ja.
Offenbar auch Friedrich Merz direkt ein Gespräch mit Ursula von der Leyen hatte. Ich meine, die sind Teil derselben Partei.
Ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Merz gleich mal direkt seinen Einfluss auf die EU-Kommission geltend gemacht hat.
Ja,
das ist die Lesart von Erik Bonse gewesen, diese Woche in der Taz.
Mhm. Interessant finde ich, ins Ausland zu gucken. Also der Guardian ist da ja immer sehr schön. Und Timothy Garton Ash hat im Guardian geschrieben, der ist Kolumnist für den Guardian. Solange Donald Trump im Weißen Haus ist, wird es keinen Westen als einzigen geopolitischen Akteur geben. Am Montag, dem dritten Jahrestag der groß angelegten Invasion, hatten wir das skandalöse Spektakel, bla bla bla, UN-Resolution. Die USA haben sich nun den transaktionalen Groß- und Mittelmächten der BRICS angeschlossen, um das anzugreifen, was von der liberalen internationalen Ordnung übrig geblieben ist, die Amerika selbst aufgebaut hat. Transaktional bedeutet, wir halten uns nicht mehr an Regeln und Vereinbarungen, sondern wir handeln einfach so, wie wir es im Moment des Handelns für richtig halten. Das hat Konsequenzen für uns. Er schreibt weiter, die gute Nachricht ist, dass in den Mainstream-Parteien der deutschen und europäischen liberaldemokratischen Parteien immer mehr Klarheit darüber herrscht, was getan werden muss. Europa muss die Ukraine retten. Wir müssen schnell eine viel stärkere gemeinsame europäische Verteidigung aufbauen, einschließlich Großbritannien. Wir alle, aber vor allem Deutschland, müssen die wirtschaftliche Dynamik wiederherstellen, ohne den grünen Übergang umzukehren und auch die Bedenken hinsichtlich der sozioökonomischen und geografischen Ungleichheit ansprechen, die die Wähler zu den Populisten getrieben haben. Wir müssen die irreguläre Migration kontrollieren und dennoch die Integration großer Anzahlen von Einwanderern erfolgreich gestalten, was der einzige Weg ist, unsere akute demografische Herausforderung zu lösen. Wie macht man das? Wie kann man dafür bezahlen? Fragt Ash. Und ich sage, Lastenausgleichsgesetz.
Mhm.
Hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Ist ein Ding aus den 1950er Jahren. Da haben die das eingesetzt, weil die gesagt haben, so, hier ist alles in Schutt und Asche.
Mhm.
Aber es gibt Leute, bei denen ist nicht alles in Schutt und Asche.
Mhm.
Das sind im Wesentlichen die Vermögenden und noch im Wesentlicheren die Immobilienbesitzer. Und dann haben sie gesagt, so, wir machen jetzt eine Abgabe auf 50% des berechneten Vermögenswertes und das könnt ihr in 120 vierteljährlichen Raten über 30 Jahre zahlen.
Mhm.
In einen Fonds. Das heißt, die Vermögenden zahlen 1,7% ihres Vermögens pro Jahr in diesen Fonds ein. Und jetzt kommt eine Zahl. Das Immobilienvermögen in Deutschland ist ungefähr 5-mal so groß wie unser Bruttoinlandsprodukt. Wenn man das dann durchrechnet und 50% ansetzt, dann würden jährlich 340 Milliarden Euro zusätzlich in den Haushalt fließen. Das heißt, man müsste wahrscheinlich keine 50% ansetzen, sondern vielleicht würden 10 oder sogar noch weniger reichen.
Mhm.
Es gibt ja so Berechnungen, dass wir jedes Jahr 20 bis 40 Milliarden zusätzlich bräuchten hier in Deutschland jetzt. Es würden vor allen Dingen, und das finde ich eigentlich ganz cool, es würden vor allen Dingen diejenigen bezahlen, die in der Vergangenheit am meisten profitiert haben.
Eben. Ja.
Und zugleich das größte Interesse daran haben dürfen, dass Deutschland nicht nochmal in Schutt und Asche gelegt wird.
Mhm.
So, da nehme ich jetzt einfach mal mich als Eigentumswohnungsbesitzer. Ja, okay, nehmt mir 10% ab, wenn dafür eine Patriot auf dem Tempelhofer Feld steht. Weißt du? So. Und dann kann man ja nochmal hingehen und sich sämtliche Privatvermögen angucken, nicht nur die Immobilienvermögen, die haben wir ja jetzt, weil wir haben ja alle neue Grundsteuerbescheide bekommen. Ja, das heißt, der Staat weiß jetzt genau, wer wo wem was hat und wie viel er dazu zahlen haben könnte. Und wenn man darüber hinaus die restlichen Privatvermögen angucken würden, hätten wir den Vorteil, dass wir wieder eine saubere Datenbasis für eine Vermögenssteuer hätten. Dann machen wir noch eine ordentliche Erbschaftssteuer und erhöhen den Spitzensteuersatz. Und damit kriegen wir die Linke ins Boot.
Ich habe nur eine Frage. Wie soll das alles mit dem Kanzler Friedrich Merz passieren?
Habe ich auch noch ein paar Takte zu erzählen gleich zum Kanzler Friedrich Merz. Ash schreibt weiter, die größte deutsche Bremse vor allem ist ein Geisteszustand.
Ja.
Eine merkwürdige Mischung aus zu wohl und zu ängstlich. Mhm. Als Liebhaber deutscher zusammengesetzter Substantive war ich erfreut zu sehen, wie der deutsche Politikwissenschaftler Korte dies brillant einfängt, indem er Deutschland als Wolf-Erwartungsland charakterisiert. Also ein Land, das ständig auf die Ankunft des Wolfs wartet. Mhm. Aber heute sind die Wölfe tatsächlich da. Zwei große an der Tür, Putin und Trump, und ein kleiner, die AfD, bereits im Hühnerstall.
Ja.
Um diese Wölfe zu sehen, brauchen die Deutschen vor allem eine Eigenschaft: Mut. Und das ist das Gegenteil von dem, was Deutschland zeigt, nämlich Verzagtheit einerseits.
Voll.
Andererseits habe ich das Gefühl, wenn ich mich so umgucke und umhöre, dass sich hier in Deutschland ein bisschen was ändert, dass zunehmend die Menschen zu kapieren scheinen, was auf dem Spiel steht und was zu tun ist.
Mhm.
Und da haben wir, glaube ich, nicht viel Alternativen. Das ist ein bisschen so wie im Klimawandel. Jeder weiß, was gegen die Erderwärmung zu unternehmen ist. CO2 aus der Atmosphäre holen bzw. nicht reinlassen. Und ich glaube, dass insbesondere und ich glaube, dass insbesondere sicherheitspolitisch nichts uns davor bewahren wird können, aufzurüsten.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Ich würde gerne nochmal an einem.
Du bist doch Pazifistin, dachte ich.
Ja. Weißt du, wenn Putin
fragen,
mitmachen würde, bin ich der Meinung, dass die beste Waffe keine Waffe ist. Aber macht er halt nicht mit, ne? Und dann ist es leider, funktioniert das Ganze nicht mehr. Das ist halt das Problem. Das ist so ein bisschen wie, wer hatte das denn neulich gesagt? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, dann kommt Putin halt zu dir und macht dich platt.
Ja, so ist ja eigentlich das ganze Zitat. Ne? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir.
Genau. Und ich möchte ein bisschen anknüpfen an das Ukraine-Thema, was du ja schon so ein bisschen angeschnitten hast, weil man viel gehört hat diese Woche von einem Deal, den die Ukraine mit den USA vermutlich heute am 28. Februar machen wird. Soweit ich weiß, ist er noch nicht unterschrieben, aber wenn ihr das hört, ist er wahrscheinlich schon unterschrieben. Und worum es da eigentlich geht. Und das ist ein bisschen kompliziert, das nachzuvollziehen, weil es lag erst ein Deal auf dem Tisch, den die USA quasi vorgelegt haben. Da standen Dinge drin, die jetzt nicht mehr drinstehen werden.
Wir kriegen also die Hälfte aller eurer Bodenschätze. Das stand da drin.
Es klang wirklich nach absoluter Ausbeutung der Ukraine, muss man wirklich sagen. Und auch da waren Formulierungen drin, die nicht nur nach Ausbeutung klangen, sondern auch nach Erpressung. Ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, das zu unterschreiben, so in dem Dreh. Also es war wirklich.
Erpressung ist es immer noch, auf eine Art.
Auf eine Art. Aber es ist inzwischen sehr, sehr vieles abgemildert. Also ob und wie stark das Ganze jetzt tatsächlich zum Nachteil der Ukraine und zum Vorteil der USA ausfallen wird, das ist sogar nach dem jetzigen Deal nicht mal klar, weil einfach bestimmte Details in dem Vertrag gar nicht bestimmt sind und nicht festgelegt worden sind, die das letztendlich bestimmen werden. Also da hat man dann einfach verabredet, okay, das klären wir später. Der Economist sprach von September, da wird dann im September nochmal drüber verhandelt. Das heißt, also alles, was ihr, oder nicht alles, aber vieles, was ihr jetzt vielleicht gehört habt im Lauf der Woche, was die USA da Schreckliches mit der Ukraine vorhaben. Also sie haben sich geeinigt, dass sie einen gemeinsamen Fonds sozusagen anlegen werden, Investmentfonds, an dem beide Länder beteiligt sein sollen. Der, letztendlich geht es darum, Ressourcen aus der Ukraine, wie eben die oft genannten seltenen Erden, Mineralien, Öle, Gas, auch LNG oder auch Hafeninfrastrukturen irgendwie zu nutzen, gemeinsam. Also US-Firmen, die dann daran beteiligt werden sollen. Und unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, eben weil so viele Details offen sind und weil ja auch so lange dieser Krieg in der Ukraine ist, wahrscheinlich sehr wenige, wenn überhaupt irgendwelche US-Firmen nicht direkt dahin gehen und das Land irgendwie ausbeuten oder nutzen werden, muss man jetzt aktuell festhalten, hat Zelensky vor allem eins getan. Er hat Donald Trump etwas gegeben. So, er hat Donald Trump signalisiert, hier wir machen was mit, es gibt einen Deal, wir vereinbaren das. Und damit hat er vor allem seinem Land der Ukraine Zeit gekauft. Und was man, glaube ich, auch noch festhalten muss, du hast es gerade auch schon angedeutet in der Analyse von diesem Menschen, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe in der kurzen Zeit.
Müsste ich jetzt blättern, sage ich nicht.
Weil ich nämlich ja auch letzte Woche gesagt habe, dass Trump jetzt so quasi Putins Propagandamaschine in Washington zu sein scheint und dass er jetzt einfach die Wünsche von Wladimir Putin 1:1 umsetzt und so weiter. Ich stimme dem zu, dass das nicht mehr ganz so krass scheint. Also ich würde das jetzt in Teilen revidieren, weil Trump hat ja mit Putin gesprochen, dann sah alles ganz schlimm aus, die Ukraine nicht am Tisch, Europa nicht am Tisch. Und wie er auch hinterher über die Ukraine, über Zelensky gesprochen hat, war unterirdisch, infam und war wirklich eigentlich Putin-Sprech, ja, Propaganda, russische Propaganda. Er hat aber jetzt seitdem auch Emmanuel Macron aus Frankreich getroffen und Keir Starmer aus Großbritannien. Und da gab es Gespräche, da gab es auch Pressekonferenzen. Und ich glaube, es war am Rande der Keir Starmer-Konferenz. Es kann aber auch sein, dass ich es verwechsel.
Man verliert so ein bisschen den Überblick. Ne?
Macron-Konferenz, genau. Also jedenfalls wurde er gefragt, Sie haben doch Zelensky einen Diktator genannt. Und er hat dann so gesagt, was? Das soll ich gesagt haben, kann ich mich nicht erinnern. Sozusagen Erinnerungslücken. So.
Also, typische Taktik oder sogar Strategie des rechten Randes und der extremen Rechten. Maximal Ding raushauen und dann so tun, als hätte man es nicht gesagt oder als wäre es nicht so gemeint gewesen.
Genau. Und was er bei den Treffen mit Macron und auch mit Starmer wiederum gesagt hat, deutet auf eines hin. Dass er immer genau das sagen wird, was, ich sag mal, seinem aktuellen Gegenüber, dem, mit dem er gerade gesprochen hat, der gerade in Washington war oder mit dem er gerade telefoniert hat, er übernimmt dessen Meinung.
Mhm.
Und das ist dann immer, was dann hinterher auch verlautbart wird und so weiter, das ist dann das Aktuelle. Aber das kann morgen schon wieder was anderes sein.
Ja.
Das ist dieses, was man so erratisch nennt an Trump. Aber genau deswegen, also er hat nämlich dann auch zu Starmer gesagt, natürlich lassen wir die Ukraine nicht fallen. Also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Was am Ende tatsächlich die USA machen werden, steht in den Sternen. Aber wie du sehr schön gesagt hast, die Sanktionen gegen Russland wurden noch nicht fallen gelassen.
Ja.
Also abwarten.
Ich finde aber, also wenn du sagst, dass Trump nicht von Putins Gnaden sei oder nicht mehr so sehr davon überzeugt bist, also das Ziel, das Trump verfolgt, ist das gleiche Ziel, wie das, was Putin verfolgt, nämlich die Europäische Union zu destabilisieren, mithin das, was man die regelbasierte internationale Ordnung nennt, zu destabilisieren. Da sehe ich Trump immer noch, ich halte Trump immer noch für brandgefährlich.
Ja, sicher.
Und auch im Zusammenspiel mit Wladimir Putin. Ich finde...
Aber was ich auch nochmal sagen will zu Keir Starmer und Emmanuel Macron, was ich wirklich toll finde und mich sehr gefreut hat, weil wir als Deutschland ja gerade, ne, zuerst war Wahlkampf, jetzt ist so Nachwahlkampf und wir sind so, es passiert gerade nicht so viel aus Deutschland. Und die haben anscheinend, nachdem die Münchner Sicherheitskonferenz war, haben die offenbar jeden Tag miteinander telefoniert, sich genau abgesprochen, genau geplant. Wer sagt was? Wie schmiert man Donald Trump jetzt ein bisschen Honig ums Maul, um ihn...
Es ist echt faszinierend, was
also die haben das
passiert.
Ding ganz gut in die Hand genommen.
Ja. Ich hoffe, dass das so bleibt und auch so weiterlaufen kann. Also ich wirklich sehr. Aber hängt im Grunde steht und fällt alles mit Friedrich Merz und seiner zweiten Reihe, in die ich nicht allzu viel Hoffnung lege, ehrlich gesagt. Ich finde dieses Abkommen, diesen Rohstoffdeal, ich finde, also man muss immer gucken, die USA entwickeln sich gerade zu einem Erpresserstaat. Ja? Also der stärkste Junge auf dem Schulhof. Und so gesehen ist das nicht das schlechteste Abkommen, das man unterzeichnen kann. Was halt fehlt, sind ausdrückliche Sicherheitsgarantien.
Ja, klar.
Also es gibt einen Volltext des Abkommens übrigens, tue ich in die Shownotes. Die Lesart im Moment ist ja, dass man keine expliziten Sicherheitsgarantien braucht, weil wenn US-Firmen da die Rohstoffexploration übernehmen, dann werden die USA schon dafür sorgen, dass niemand Bomben drauf wirft.
Aber das ist doch eine Lesart. Also alle, die ich ernst nehme, haben dieser Lesart widersprochen.
Denkbar finde ich es. Ich halte es aber trotzdem mindestens für fragwürdig, weil du halt nicht weißt, wer morgen Trump einflüstert, dass das eine schlechte Idee ist. Das würde aber für ausdrückliche Sicherheitsgarantien mindestens genauso gelten vielleicht sogar stärker, weil mit dem Abkommen jetzt, ja, also amerikanische Firmen verdienen Geld für Amerika, also machen Amerika great. Mit dem, du musst Trump nur erzählen, dass es im ökonomischen Interesse der USA, im ökonomischen Interesse von MAGA ist, da zu verhindern, dass die Russen Bomben draufwerfen. Und das könnte funktionieren. Bei militärischen Sicherheitsgarantien könnte Trump jederzeit antanzen und bauen, ja, die USA werden übervorteilt und wir drehen jetzt den Geldhahn zu, wie er es ja auch im Moment mit der EU und den Zöllen macht. Was ich an diesem Rohstoffdeal wirklich gut finde, ist, der ist moralfrei.
Ja.
Das ist Geld ja immer. Und militärische Sicherheitsgarantien sind halt nicht moralfrei, sondern die entspringen ja einer bestimmten Moralvorstellung. Ja, dass die Ukraine darf nicht, ne? Darum hast du ja auch immer diese Formulierung. Und wenn in der neuen Weltordnung ich mir einer Sache sicher bin, dann, dass Moral immer wieder als Vorwand dafür genutzt werden wird, letztendlich die Interessen Schwächerer geringer zu schätzen als die eigenen Interessen, solange ich der Stärkere bin.
Mhm.
So. Darum finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe aber auch noch eine andere Lesart mitgebracht, und zwar aus der niederländischen Zeitung De Volkskrant. Mhm. Die schreiben: Am Unterschied zwischen dem Amerika der Marshallplan-Hilfe damals und dem des Rohstoffraubs von heute ist die Deformierung seines, also Trumps, Charakters am besten zu erkennen. Die Ukraine wird so zu einem schlechten Frieden erpresst, ohne selbst die notwendigsten Sicherheitsgarantien. In Riad urteilt der Autoritarismus über das Schicksal der freien Welt. Nichts taugt an dieser korrupten Versammlung. Alles ist Raubgier und moralischer Verfall. Da ist aber auch wieder die Moral. Und komm solchen Leuten wie Trump mal mit Moral, das kannst du vergessen.
Ja, voll. Nee, du musst schon mit einer Einladung des britischen Königs kommen. Das zum Beispiel hat ja Keir Starmer auch mitgebracht. Und das scheint wirklich funktioniert zu haben.
Klar, der König von Moronien trifft den König von England.
Genau, ja.
Und ich habe noch was Schönes gefunden. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Sendung, waren wir uns ja einig darüber, dass man eigentlich nur den Überblick verlieren kann. Und das ist ja die Strategie der extremen Rechten. Die Zeit hat eine Trump-Timeline angefangen. Und das sieht so aus, als würden sie planen, das Ding immer weiter fortzuführen. Das heißt, wenn wir Glück haben, haben wir eine total schöne One-Stop-Adresse, um nicht komplett verwirrt zu sein und das auch zeitlich irgendwie einordnen zu können. Wann hat der was gesagt und was zurückgenommen und so weiter. Tue ich in die Shownotes.
Ja, sehr gut. Weil bisher gab es das nur von der New York Times, also auf Englisch. Und mit Paywall, glaube ich, auch. Ja, Friedrich Merz, ne, wir waren ja gerade schon bei ihm, das ist ja jetzt hier der Rambo-Zambo im Land. Ne?
Rambo-Zambo.
Ich bemühe mich, dem Ganzen so offen zu begegnen, wie ich irgendwie kann. Und deswegen habe ich zwei Ausschnitte mitgebracht. Er hat ja letzten Samstag, also vor der Bundestagswahl, noch eine viel beachtete Wahlkampfrede in München gehalten. Und ich wollte gern versuchen, was Positives an dieser Rede zu finden. Und das schließt, finde ich, sehr gut an dem an, was wir gerade besprochen haben zum Thema neue Weltordnung. Merz hat dort nämlich zum Thema Europa Folgendes gesagt.
Es bleibt richtig, was Jean-Claude Juncker gesagt hat, als Donald Trump zum ersten Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist. Er hat gesagt, Europa muss jetzt nicht nur erwachsen werden, Europa muss weltpolitikfähig werden. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Europa muss mitspielen, nicht darum bitten, vielleicht einen Platz am Nebentisch zu bekommen. Nein, wir müssen am Haupttisch sitzen und wir müssen unsere Interessen wahrnehmen gegenüber Russland, gegenüber China, auch wenn nötig gegenüber Amerika. Wer dort als Zwerg auftaucht, wird als Zwerg behandelt und als Zwerg wieder nach Hause geschickt, meine lieben Freunde und Freunde. Deswegen geht es darum, jetzt erwachsen zu werden, zusammen mit unseren Nachbarn. Und ich sage das hier mal in Bayern, mit der Tschechischen Republik, aus Berlin heraus mit Polen, mit Frankreich, mit den Ländern, die unsere Nachbarn sind, wieder ein besseres Einvernehmen zu haben, nicht arrogant da zu sitzen mit verschränkten Armen und nichts zu sagen, sondern einen aktiven Beitrag zum Gelingen Europas zu leisten. Das ist unsere Lebensversicherung, liebe Freundinnen und Freunde. Europa muss wieder stärker werden und Deutschland muss wieder stärker engagiert sein in dieser Europäischen Union.
Hoffentlich haben das die Amerikaner nicht gehört.
Ja, also ich meine, da hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass er, zumindest im Wahlkampf noch, es war wie gesagt ein Tag vor der Wahl, den Schuss gehört hat. Was man ja bei Olaf Scholz immer den Eindruck hatte, dass er den nicht hört.
Ja. Ich finde, was er sagt, ist nicht ganz falsch und passt ganz schön auch, was ich eben sagte, dass wir alles unter dem Primat der Sicherheitspolitik sehen werden in Zukunft. Wir werden ganz fürchterliche Kröten schlucken müssen. Wir werden in Tschechien mit solchen Leuten wie Babiš auf Augenhöhe sprechen müssen. Wir werden in Polen mit solchen Leuten wie der Peace-Partei auf Augenhöhe sprechen müssen. Die sind im Moment nicht am Ruder, aber passiert halt immer wieder. Wir werden mit Fico reden müssen, als wäre das kein illiberales Arschgesicht. Wir werden mit, ist Dodik überhaupt noch? Also ne, mit den Serben, also diese ganzen, ja, wir können uns nicht arrogant hinsetzen. Also was wir bisher gemacht haben, ist, wir haben gesagt, Digga, das geht nicht. Ja? Das ist nicht die EU, das sind nicht unsere Werte, das ist nicht der freie Westen. Jetzt werden wir sagen müssen, okay, ihr seht den freien Westen vielleicht ein bisschen anders, aber wir reden trotzdem mit euch. Das wird richtig hart werden in den nächsten Jahren für uns. Und zwar für jeden von uns, außer vielleicht für die AfD, die finden ja eher alles geil, was es für die EU und Deutschland schwierig macht, diese Vaterlandsverräter.
Ja.
Ja. Ich hoffe, dass Merz auch jetzt begreift, wir werden sehen in den nächsten Tagen, dass der Wahlkampf vorbei ist.
Ja.
Das ist ja auch immer ein bisschen so die Gefahr, dass diese, ich sag mal, rechten Scharfmacher, wie man sie gerne nennt, dass die irgendwann nicht mehr aus ihrem Wahlkampfmodus raus. Das ist Donald Trump, der ja immer noch erzählt, Obama wäre doof.
Das ist ein bisschen lange her, ja. Naja, und dann habe ich natürlich auch noch die Worte mitgebracht aus dieser selben Rede in München, die dann doch eine Menge Leute vor den Kopf gestoßen haben, wo Merz nämlich gesagt hat.
Das erlaube ich mir heute in München einmal zu sagen. Wir haben ja nun eine ziemliche Zuspitzung des Wahlkampfes erlebt. Viele Veranstaltungen von uns können nur noch unter massivem Polizeischutz stattfinden, so wie auch diese. Ich frage mal die ganzen, die da draußen rumlaufen, Antifa und gegen rechts. Wo waren die, ich frag mal, wo waren die denn, als Walter Lübcke in Kassel ermordet worden ist von einem Rechtsradikalen? Wo waren die da? Wo war der Aufstand der Anständigen in Deutschland?
Und
Arschlochpublikum.
Ja, das war so ein bisschen Bierzeltstimmung halt, ne? So,
furchtbar finde ich das. Also ja, Merz,
unangenehm.
Okay, das gehört sich nicht. Das ist unanständig, was der gemacht hat. Aber das Publikum,
ja, bach! Gut. Die sind
also,
halt Reden
nicht
von
Markus
Söder gewöhnt.
Ja gut, aber das ist halt, da sitzen da nur Leute, die nicht raffen, dass Merz gerade die Unwahrheit erzählt?
Ja.
Dass Merz gerade den Mord an Walter Lübcke instrumentalisiert, um seine Unwahrheit irgendwie noch weiterzutragen. Da muss doch irgendjemand den Anstand haben, Pfui zu rufen. Dass die alle applaudiert haben, finde ich 100-mal schlimmer als den Scheiß, den der Merz. Entschuldigung, ich reg mich schon wieder auf, ich wollte mich doch nicht mehr aufregen.
Das Krasse ist, dass diese Rede dazu geführt hat, dass die Frau von Walter Lübcke, also Irmgard Braun-Lübcke, sich genötigt sah, vor die Presse zu treten. Und gegenüber der Hessischen Allgemeinen hat sie dann gesagt, dass sie und ihre Familie, ich zitiere, ein starkes, gesellschaftlich breites Bekenntnis zu unserer Demokratie und ihren Werten erlebt hätte. Und dass tausende linke, liberale und auch konservative Demokraten deutschlandweit auf die Straße gegangen seien. Zitat, gemeinsam haben sie sich klar gegen Gewalt, Hass und Hetze sowie eindeutig für Demokratie, Freiheit und Menschlichkeit positioniert. Und das hätte ihrer Familie viel Kraft gegeben. Also, dass das überhaupt notwendig ist, dass die Witwe von Walter Lübcke gegenüber der Presse sowas klarstellen muss, finde ich,
es ist
unfassbar beschämend.
Absolute Schande, ja.
Ich weiß nicht, ob es das Wort fremdbeschämend sozusagen gibt, aber Friedrich Merz hat man ja immer wieder den Eindruck, der besitzt keine Scham. Das finde ich das Erschreckende.
Ja, genau. Also Merz, das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass Merz sowohl die, ich sag mal, sittliche, also die charakterliche Reife fehlt, als auch das Know-how, um Bundeskanzler sein zu können in einer solchen Zeit. Also als Helmut Kohl-Ersatz kann ich mir sehr gut vorstellen. In so einer, ne, da wo wir halt die Wohlstandsdividende verfressen haben, da passt so jemand wie Merz super hin. Aber ich bin nicht sicher, ob das klappen könnte. Zumal ja auch, ne, also es gibt ja noch diese kleine Anfrage. Mhm. Ja. Letztes Jahr hat ja die EU-Kommission einen Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland geschrieben und da stand drin, unsere Rechtslage würde, Zitat, zu einer erheblichen Unsicherheit für zivilgesellschaftliche Organisationen führen, insbesondere für diejenigen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Zwei Entwicklungen, sagen sie, sind dabei zentral. Einerseits die Furcht vor dem Verlust der Steuerbefreiung, andererseits die Androhung rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit dem Steuerstatus würde auch als politische Taktik benutzt werden. Genau das hat die CDU gemacht, eine kleine Anfrage eingereicht. Und zwar einen Tag nach der Bundestagswahl, diese Woche Montag. Kleine Anfragen, das gibt es halt in Parlamenten, ist ein Werkzeug zur parlamentarischen Kontrolle und soll eine auf wenige Punkte begrenzte Fragestellung eines Parlamentariers an die Exekutive sein, also in diesem Fall an die Bundesregierung. Der Titel dieser kleinen Anfrage ist politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Tatsächlich wenig Punkte, die dann aber um die 500 Mal wiederholt werden, indem man mehr oder weniger dieselbe Frage über verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen stellt. Mhm. So eine Anfrage in dem Umfang, die schreibst du nicht in 2 Stunden. Das heißt, die haben die vor der Wahl schon in der Schublade liegen gehabt. Und dass die am Tag nach der Wahl rausgegangen ist, ist auch kein Zufall. Es hätte ja auch 2 oder 5 Tage danach sein können. Nee, das ist alles nicht, ich habe noch nicht so 100% verstanden, was das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem auch so ein Virtue Signaling ist, also ein wie heißt das auf Deutsch, ein Tugendsymbol oder ein Fingerzeig der Tugend, dass sie damit irgendwie politisch klar machen wollten, wir tun was, wir kümmern uns, wir lassen uns nichts bieten, irgendwie sowas. Mhm. Der erste Absatz lautet, die Frage nach der politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen sorgt aktuell zunehmend für Debatten. Hintergrund sind Proteste gegen die CDU Deutschlands, die teils von gemeinnützigen Vereinen oder staatlich finanzierten Organisationen organisiert oder unterstützt wurden. Dies wirft die Frage auf, inwiefern sich gemeinnützige Vereine, die zusätzlich noch mit Steuergeldern gefördert werden, parteipolitisch betätigen dürfen, ohne ihren Gemeinnützigkeitsstatus zu gefährden. Hat mich sofort erinnert an, ich weiß nicht, ob du das gab, dann mal im Rahmen der Republika, dieser Digitalkonferenz in Berlin, vor ein paar Jahren eine extrem denkfaule Diskussion, die ungefähr so ging, die Republika, die bekommt ja einen Zuschuss vom Staat und darum ist die Republika verpflichtet, einen Stand der Bundeswehr zuzulassen. Mhm. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Hat aber reichlich Leuten als Futter gedient. Ich unterstelle jetzt mal, also reichlich Leuten, die die Republika oder ihre Organisatoren irgendwie doof finden oder die Bundeswehr zu geil, also zu sehr überhöhen. Und bei dieser Anfrage der Union habe ich ein ähnliches Störgefühl. Die Prämisse ist schon problematisch. Einerseits aus juristischen Gründen. Wer sich da was tiefer einlesen will, findet im Verfassungsblock einen ausführlichen Beitrag zum Thema. Der Titel lautet, warum parteipolitische Neutralität den Staat nicht verpflichtet, der geförderten Zivilgesellschaft parteifeindliche Aussagen zu verbieten. Was ich eine tolle Überschrift finde, weil die fasst zusammen, was im Artikel steht. Mhm. Andererseits habe ich aber aus intellektuellen Gründen noch ein Problem mit dieser Anfrage, weil die behaupten, also die CDU behauptet fälschlicherweise, die Proteste wären gegen die CDU gerichtet gewesen. Das waren sie nicht. Und daraus leitet die CDU fälschlicherweise ab, gemeinnützige Vereine hätten sich parteipolitisch betätigt. Das haben sie aber nicht. Was sie getan haben, ist, gegen den Rechtsruck auf die Straße zu gehen. Und der wird diesseits des rechten Randes von der CDU vorangetrieben. Das heißt, die CDU ist ein Beifang, sieht sich selbst aber als Hauptfigur. Was wir da sehen, ist also einmal ein taktisches Missverstehen, ja, um genau dieses Vorantreiben weiter voranzutreiben. Weil nämlich diese Art der kleinen Anfrage, die sieht so aus, als hätte die AfD sie gestellt, was sie auch schon getan haben im Bund und in den Ländern, wenn sie, ja. Hinterher heißt dann immer, die haben eine Feindesliste geschrieben. Also das ist eine quasi Feindesliste. Wir schon mal jetzt mal eine kleine Anfrage, schreiben da alle rein, die wir doof finden und das richtet dann schon, sendet schon das richtige Signal an alle, die auf unserer Seite sind. Und davon mal abgesehen, ja, der Termin ist auch ein Problem, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird die CDU die nächste Bundesregierung anführen. Es gibt noch einen Punkt, wo das kippen könnte, erzähle ich gleich noch. Also, wenn die nächste Bundesregierung von der CDU geführt wird, kann die nächste Bundesregierung sich genau diese Fragen alle selbst beantworten. Aber dann kriegt die Öffentlichkeit das nicht mit. Weil das machst du dann ohne Getöse, sondern guckst einfach mal nach. Das, glaube ich, was hier passiert ist, ist ein Testballon, weil so geht Politik. Du lässt einen Testballon los, guckst dir an, wie reagiert die Öffentlichkeit und dann steuerst du deine Politik nach. Das Problem ist, dazu sollte man auf die gesamte Öffentlichkeit gucken und nicht nur auf denjenigen Teil der Öffentlichkeit, der sowieso schon auf deiner Seite ist. Und ich habe momentan die Befürchtung, dass die Unionsparteien entweder nicht willens oder in der Lage sind, ihren Blick zu weiten dahingehend.
Ja, voll. Und auch nicht willens und auch nicht in der Lage sind zu kapieren, also das ist ja das generelle Problem, wie stark sie mit solchen Manövern das Ganze nach, also den Diskurs immer weiter nach rechts verschieben und auch, also ich meine, alle Vereine, ich glaube, es waren irgendwie, weiß jetzt nicht mehr wie viele, 17, 12, 13, irgendwie sowas. Also all die Vereine, die da aufgelistet sind, haben ja auf ihre Art souverän reagiert. Ja, also ja, die sind ja auch stimmt. nicht sofort angezählt. Die Omas gegen rechts, die da auch mit dabei waren, haben wahrscheinlich den größten Mitgliederzuwachs jemals zu verzeichnen.
Und ich glaube, mit diesem Quatsch auch den meisten Spaß gehabt, wenn ich so Socials das gesehen habe.
Ja, klar. Also aber trotzdem und hinter all dieser, diesen lustigen und auch souveränen Umgang damit steht trotzdem ein Signal für mich jetzt als Bürgerin dieses Landes, ist die CDU legt...
Ist der Feind?
Legt keinen Wert auf Bewegungen, die sich für Demokratie einsetzen. Im Gegenteil. Mhm.
So sieht's aus. Also so sieht's aus. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber so sieht's aus.
Und das ist ein fatales Zeichen, was die da gerade setzen.
Noch ein Argument dafür. Ein kompetenter Jurist, kenne ich, will aber pseudonym bleiben, hat auf Blue Sky geschrieben. Diese Anfrage wird die aktuelle Regierung nicht mehr beantworten können. Danach fällt sie dem Grundsatz der Diskontinuität zum Opfer. Beides weiß die Union. Das Ganze muss man da als Einschüchterungsversuch gegenüber der demokratischen Zivilgesellschaft verstehen. Wie gesagt, ich bin nicht 100% sicher, ob es auch so gemeint war. Kann auch sein, dass sie einfach nur doof sind, sich selbst in die Falle gegangen sind. Sowas passiert ja auch oft. Menschen machen Fehler. Mhm. Vor allen Dingen, wenn diese Menschen ideologisiert sind und in ihrer Ideologieblase existieren, was, glaube ich, eine Partei im Wahlkampf ziemlich genau beschreibt.
Ja, aber... Es gibt noch zwei Probleme, die ich auch damit habe. Also ich meine, der Titel schon ist ja...
Ich bin noch nicht fertig.
Ja, politische Neutralität staatlich geförderter Organisation. Das ist der Titel der Drucksache. Ja. Und der ist ja schon komplett irreführend. Der suggeriert nämlich, dass staatlich geförderte Organisationen politisch neutral sein müssten, was sie nicht müssen.
Das ist nicht so. Ja.
Und zweitens... Die Entscheidung über die Gemeinnützigkeit, falls das denn damit irgendwie, die trifft ja das Finanzamt jeweils, das Lokale.
Da ging es schon um öffentlich. Es ging bei dieser kleinen Anfrage ausschließlich darum, Öffentlichkeit herzustellen, genauso wie es die AfD seit vielen Jahren macht. Mhm. Dieser Einschüchterungsversuch, wenn man sagt, das ist ein Einschüchterungsversuch gewesen, dann gibt es einen Trick, wie man das macht, den kannst du auch immer wieder zum Beispiel in der Springerpresse und noch weiter rechts nachlesen. Du nimmst Themen, die alle was angehen, Klimakrise, Gleichberechtigung, Rechtsstaat und behauptest einfach, das sind alles Themen aus einer bestimmten politischen Richtung.
Ja.
Das sind, Und dann diffamierst du diese Themen, im Vorübergehen diffamierst du dann auch noch deinen politischen Gegner, weil nur dem schreibst du ja zu, dass diese gesamtgesellschaftlichen Themen seine Teilinteressen sind. Oder wie Christoph Nebgen auf Blue Sky schreibt, auch ein Jurist, so kann man sogar Bürger, die für den Rechtsstaat eintreten, als Rechtsstaatsfeinde denunzieren. Und dann kann man sich nochmal fragen, warum die CDU nicht auch mal bei der Bundesregierung nachgefragt hat, inwieweit die Konrad-Adenauer-Stiftung, also die CDU-Stiftung, Verzeihung, die CDU-nahe Stiftung, parteipolitisch neutral ist, weil die bekommt jedes Jahr um die 200 Millionen Euro von unseren Steuern. Habe ich dann eine Null zu viel? Kriegen die wirklich 200 Millionen? Faktencheck. Ja. Wie auch immer, was die CDU da gemacht hat, war nicht nur unnötig, sondern schädlich und wird überhaupt nichts bringen, als die Einfältigen mit Scheinargumenten gegen demokratische Organisationen der Zivilgesellschaft aufzubringen, die notwendigerweise links sind, weil Demokratie an sich links ist, weil sie dazu da ist, jeder Person dieselben Rechte zu verschaffen, was allerdings mit dem Begriff Solidarität beschrieben wird und das ist eindeutig ein linkes Trope.
Der Solidarität ist links. Zu tun. Solidarität ist links, korrekt. Demokratie ist nicht links, sorry. Da bin ich total dagegen. Demokratie ist etwas, worauf sich hoffentlich bis auf die AfD in diesem Land noch alle einigen können, auch die Konservativen und die Rechten.
Naja, wir sind eine repräsentative Demokratie. So, und unsere repräsentative Demokratie, die heißt repräsentativ, weil alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert sein sollen. Das ist Solidarität. Das ist eine gezwungene Solidarität mit den Schwachen, die uns unser Grundgesetz vorschreibt.
Das ist eine Auseinandersetzung mit denen. Wir müssen die hören. Aber Solidarität heißt ja, dass wir denen was geben müssen, wenn sie nichts haben zum Beispiel. Das sehe ich so nicht.
Zumindest ist da ein Verhandlungs-, ja, stimmt, da ist eine Verhandlungsmasse. Stimmt, Solidarität ist links. Rechte wollen halt das Gegenteil von Solidarität, die wollen Hierarchien.
Jo.
Und die stellen sie, je nachdem, wie du drauf bist, stellen sie die dann halt entweder als Gott gegeben hin oder denken sich so eine komische Meritokratie aus, so nach dem Motto, ich habe mir das alles selbst erarbeitet, ich will nicht, dass mit meinem Geld Leute unterstützt werden, die ich nicht mag, Steuern sind Raub. So. Also im Grunde die Abkehr von der Idee einer offenen Gesellschaft. So. Und nicht mal der CDU hat es genutzt. Die CDU hat keine einzige Stimme von der AfD bekommen. Und das wird irgendwie auch so ein bisschen unterberichtet, habe ich so das Gefühl. Dafür hat aber die Linke 70.000 Stimmen von der Union bekommen.
Das ist auch interessante Wählerwanderung.
Genau. Dirk von Gehlen schreibt dazu, nach Analyse der Ergebnisse muss man vermutlich sagen, Merz hat eher trotz seiner Kommunikationsstrategie gewonnen und nicht deswegen. Und nachdem sie sich dann ewig gegen eine Reform der Schuldenbremse gesperrt hatten, sind sie 2 Tage nach der Wahl dann doch zu einer Reform bereit, was auch noch so ein Hinweis darauf sein könnte, dass es der Union nicht wirklich um die Bundesrepublik Deutschland geht, sondern ausschließlich darum, an die Macht zu kommen, um dann mit der Macht irgendwas zu machen, was wir am Ende der Legislaturperiode sehen werden, je nachdem, wer Gesundheitsminister oder Verkehrsminister wird.
Ja. Ich bin wirklich, deswegen meinte ich, ich gebe mir Mühe, offen zu bleiben. Aber mit diesem Friedrich Merz und den Namen, die jetzt für ein mögliches Kabinett Karussell fahren in den Medien und mit der AfD als zweitstärkster Kraft im Bundestag, finde ich es sehr schwer, positive Erwartungen zu entwickeln.
Ja, es ist nicht leicht, weil also ich warne im Moment auch, wo ich nur kann, davor die Union jetzt zu verteufeln. Mhm. Da gibt es Probleme. Söder ist ein Problem, Spahn ist ein Problem, Bär ist ein Problem, Klöckner ist ein Problem. Linnemann, müssen wir mal gucken, ob der zu einem Problem wird. Aber also das sind wirklich lauter Leute, die ich äußerst fragwürdig finde. Aber da besteht halt echt die Hoffnung, es besteht immer noch eine Hoffnung, dass die Union sich zusammenreißt und nicht weiter Scheinlösungen für Scheinprobleme in den Vordergrund stellt. Hm. Das heißt nicht, dass man die CDU und CSU nicht tüchtig scheuern sollte, wo immer man kann. Vor allem aus meiner Perspektive. Aber das Problem, was ich mit Friedrich Merz habe, ist, ich bin nicht sicher, ob der Mann Demokrat ist. Das hat er noch nicht bewiesen. Ja, der ist demokratisch gewählt, aber das sind die Nazis auch. Das heißt noch lange nichts. Ne? Und Merz kann jetzt zeigen, dass er Demokrat ist. Er kann jetzt über sich hinauswachsen. Problem ist, es muss ziemlich schnell gehen. Und ich weiß nicht, wie tief diese kleinkarierte Gekränktheit und was ihn so treiben mag, wie tief der das in sich reingefressen hat. Muss man mal gucken. Mhm. Das ist wie mit der Linkspartei. Ne? Da bin ich auch immer noch ein bisschen zuversichtlich. Also ich freue mich, dass die es reingeschafft haben, habe ich ja auch zu aufgerufen.
Ja.
Mindestens genauso sehr ärgere ich mich, in welcher Größe die es in den Bundestag geschafft haben. Ich hätte da gerne 3 Pappnasen sitzen sehen, die einfach Fraktionsstärke sind und darum Anfragen stellen können oder sowas. Das Problem ist jetzt, dass AfD und Linke knapp über 1/3 der Sitze im Bundestag zusammen haben. Damit haben sie eine Sperrminorität, das heißt, sie können Gesetze blockieren, für die man eine 2/3-Mehrheit braucht. Zum Beispiel Änderungen des Grundgesetzes, Änderung der Schuldenbremse, Verfassungsrichter und auch Sondervermögen für die Verteidigung. Auch das muss mit einem 2/3 beschlossen werden. Mhm. Das ist das Problem. Weil selbst wenn ich der Linken nicht unterstelle, wie so manch andere Kraft im Deutschen Bundestag nach Russlands Pfeife zu tanzen, habe ich Sorge, dass die verhindern können, dass Europa sich aufrüstet, um seine Lebensweise zu verteidigen. Was es muss, was auch die Linke weiß, was sogar die Nazis wissen. Ja?
Weil, ich bin nicht sicher, ob die Linke es weiß.
Doch.
Paar so doof sind die. In der letzten Woche deuten darauf hin, dass sie es nicht wissen.
Nee, glaube ich nicht. So doof kann man überhaupt nicht sein.
Sagst also, okay. Du.
Ja, sag ich. So doof kann man überhaupt nicht sein, nicht zu sehen, dass die Art und Weise dieses Pazifismus letztendlich auf eine Unterwerfung hinaus, also auf einen Unterwerfungsfrieden oder einen Diktatfrieden, wie man es auch nennen mag, hinausläuft.
Aber guck mal, weißt du noch, wo wir mit Maya Göpe gesprochen haben?
Ja.
Über Klimaschutz und was die Politik tun muss. Und dass du gesagt hast, das wissen doch alle, was getan werden muss. Und sie meinte, ich bin mir nicht so sicher, ob das alle wissen. Und du so, ach du Schande. Und ich glaube, dass es gerade auch wieder so ein Moment ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Linke das weiß.
Doch, ich glaube schon. Also ich glaube wirklich, also das ist ja auch nochmal eine andere Sache als der Klimawandel. Das ist ja sehr konkret. Also man muss ja nur ein paar hundert Kilometer nach Osten gucken, dann sieht man, was passiert, wenn man sich wie so eine Wohlstandsmade hier hinsetzt. Jetzt habe ich schon wieder Wohlstandsmade gesagt. Scheint heute bei mir zu wohnen, das Wort. Sich wie so eine Wohlstandsmade hinsetzen und nee, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen das alles nicht, weil uns geht's ja gut. Das, so kurzsichtig kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Und die kriegen ja auch ordentlich, die kriegen richtig Feuer ja auch. Also ist ja jetzt nicht so, dass die nicht jetzt, wo sie zu einem Sperrminoritätsproblem werden könnten, nicht auch Druck aus allen Richtungen bekommen. Ihr Krautreporter Isolde Rudorfer schreibt, die Linke schützt uns nicht in dieser neuen bedrohlichen Weltlage. Bei der Bundestagswahl war die Linke eine der großen GewinnerInnen mit einem Zuwachs von fast 4 Prozentpunkten. Doch viele linken WählerInnen übersehen oder verstehen nicht, wie gesagt, glaube ich nicht, wie abwegig die Außenpolitik der Linke ist. Die Linke steht für einen Pazifismus, der einfach ignoriert, dass andere Länder nicht immer pazifistisch sind. Ja, außenpolitisch steht sie für eine Politik, die Deutschland unsicherer macht. Ja. Das ist korrekt. Und das ist jetzt erst ein Problem geworden, wo sie zur Sperrminorität gehören könnten.
Können.
Wenn du dann aber, Jan van Aken, der hat ja viele Interviews gegeben. Und da war immer wieder, fand ich, rauszuhören, dass die Linke eben nicht derart bescheuert ist, dass sie alle Waffen sofort verschrotten wollen. Und vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir sogar so ein Win-Win. Weil die nächste Bundesregierung muss der Linken Geld für Aufrüstung abtrotzen. Und das wird nur funktionieren, wenn du der Linken Geld für Soziales gibst. Und wenn die Linke Geld für Soziales aus der nächsten Bundesregierung raussaugen kann,
erpressen,
hast du eine Chance, die Bevölkerung hinter die Zeitenwende zu kriegen. Matthias Quent, den kennen wir ja auch, der Soziologe, der hat das ein bisschen professioneller ausgedrückt. Die Linke steht in den nächsten Jahren vor der herausfordernden Verantwortung, einzugestehen, dass realistischer Antifaschismus auch militärische Abwehrfähigkeit gegen die faschistoide und imperiale Oligarchie Russlands heißt. Dann könnte es 2029 eine echte progressive Regierungsoption geben. Und du hättest... Weißt du, du hättest halt so eine Art weiche Aufrüstung mittels Konsumausgaben. Ja? So, nee, ich will hier keine Munitionsfabrik in meinem Landkreis. Ja, aber guck mal, ja, von hier kommt anderes Geld in deinen Landkreis. Aber nur, wenn wir das Ding dahin bauen können, sonst kriegen wir das Geld nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das... Bitte hört auf, mir Kommentare zu schicken, in denen steht, träum weiter, Holgi.
Schickt sie mir.
Genau. Einen haben wir noch, wo wir gerade bei 2029 sind. Christoph Nebgen schreibt auf Blue Sky. Meinte ich Christoph eben auch schon mal?
Wer ist denn das?
Das ist so ein Jurist. Ich hänge auf Blue Sky in so einer Jura-Bubble, die super interessant und super lehrreich ist. Und da ziehe ich total viel raus in den letzten Monaten. Sowieso, Blue Sky hat sich mittlerweile zu einer echten Twitter-Alternative entwickelt. Gerade was so Hintergründe, Diskussionen und sowas
angeht. PolitikwissenschaftlerInnen, JuristInnen, ganze Menschenrechts-Bubble.
Ja, diese ganze abgefuckte Jauchegrube Twitter kannst du komplett ignorieren mittlerweile. Jedenfalls Nebgen schreibt auf Blue Sky, was die SPD jetzt machen müsste. Anfangen mit Merz zu verhandeln, die Verhandlungen abbrechen, bevor er es tut, und dann an die gesellschaftliche Verantwortung der CDU appellieren, einen tauglicheren Verhandlungsführer zu stellen, dann wäre die CDU in der Falle.
Das hoffe ich die ganze Zeit hoffe ich das ja schon, dass es genau so kommt.
Dummerweise schreibt da auch, sagen wir mal so, es gibt niemanden in der SPD, der so einen Move glaubhaft rüberbringen könnte und clever genug wäre, ihn auch durchzuziehen. Nur deswegen würde es nach hinten losgehen.
Scheiße.
Vielleicht liest das ja jemand bei der SPD und ist stark genug. Und mein letzter Punkt der Wahlnachlese wäre Stimmverluste. Also, ein paar Sozialwissenschaftler aus Münster, Wien, Zürich und Oxford haben sich angeguckt, inwieweit der Abstieg der SPD mit dem Aufstieg der extremen Rechten zusammenhängt. Das ist ja immer wieder so eine Erzählung, ne? Also die SPD, die Linken haben die Rechten erst groß gemacht und so weiter. Stellt sich raus, nö. Sie schreiben, Unsere Belege widersprechen dem Mythos, dass der Rückgang sozialdemokratischer WählerInnen auf Stimmverluste an die radikale Rechte zurückzuführen ist. Unsere Ergebnisse sprechen auch gegen die Vorstellung, dass Strategien zur Rückgewinnung von ArbeiterInnen von der radikalen Rechte durch einwanderungsfeindliche oder andere weniger fortschrittliche Positionen für sozialdemokratische Parteien erfolgreich sein werden. Ein wichtiges und oft übersehenes Muster ist, dass sich sozialdemokratische Parteien schwer tun, neue WählerInnen zu gewinnen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, wen sie verloren haben, sollten die sozialdemokratischen Parteien daher eher Strategien entwickeln, um neue WählerInnen zu gewinnen. Mit anderen Worten, dass die SPD dafür verantwortlich ist, dass die AfD zugelegt hat, lässt sich nicht belegen.
Ja.
Erzählt sich halt nur schön.
Ja, voll, vor allem, wenn man die CDU ist.
Ja.
Und nicht zugeben möchte, dass man vielleicht selber ein bisschen dazu beigetragen hat.
Ja. Nee, haben sie doch nicht. Die haben doch, ich habe die Wählerwanderung CDU-AfD nicht angeguckt, fällt mir gerade auf.
Ich habe mich schon gewundert.
Aber vielleicht will man es auch nicht sehen. Ja, ich fand das viel interessanter mit AfD, CDU und CDU-Linke.
Weil, also tatsächlich war diese Wählerwanderung recht groß. Das, halbiert haben sie auch.
Oh, 1 Million von der CDU zur AfD. Wow. Ja. Oh, wow.
Ja. Also das Ding ist komplett nach hinten losgegangen. Das ist
1,3 Millionen sind von der FDP in die Union und insgesamt 1,3 Millionen sind von der Union zu Linke und BSW und AfD gegangen. Das ist ja lustig.
Nee, das ist nicht lustig. Das ist scheiße.
Jetzt aber ist das scheiße. Alles ist scheiße. Da kann man doch wenigstens über die Kleinigkeiten nochmal lachen.
Das stimmt.
Minno.
Zoomen wir nochmal raus. Ich habe letzte Woche schon gesagt, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und dann Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.
Was übrigens ein Zitat ist, dass Lenin zugeschrieben wird. Es gibt einen Verdacht, und zwar, dass ein ehemaliger britischer Labour-Abgeordneter namens George Galloway das erfunden hat, also es Lenin zugeschrieben hat. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass du gerade Lenin zitiert hast.
Also, ich glaube nicht. Aber es ist ein schönes Zitat und es passt immer wieder schön und es passt diese Woche besonders schön, weil nämlich vor 23 Stunden hat die SZ gemeldet, PKK-Anführer Öcalan fordert Ende des Kampfes gegen die Türkei.
So. Was für irre Zeiten haben wir hier gerade eigentlich.
Und weil wir beide es nicht mehr geschafft haben, einzuordnen, was das jetzt eigentlich gerade bedeutet, hat Gott sei Dank die Scham gesagt, ich mache das, ich nehme mir das Thema und ich erkläre euch mal, was wir aktuell über diese Entwicklung wissen.
Ja, ich glaube, ich habe gestern mit 5, 6 Leuten gesprochen, die unglaublich aufgeregt waren. Es war ja auch eine unglaublich historische Erklärung. Eine Erklärung, die eben für die Türkei, für KurdInnen und für die gesamte Region von unglaublich großer Bedeutung ist. Abdullah Öcalan, der eben seit 1999 inhaftiert ist, der Anführer der kurdischen Arbeiterpartei, besser bekannt auch als die PKK, hat eben seine AnhängerInnen öffentlich dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen und die Organisation aufzulösen. Das ist eine Erklärung, die Hoffnungen auf ein Ende der Kämpfe zwischen der Türkei und der PKK, die jahrzehntelang schon gehen, eben weckt, aber auch eben viele Fragen offen lässt. Öcalans Aufruf, das kam nicht aus dem Nichts. Es ist das Ergebnis geheimer Friedensgespräche, die fast ein Jahr lang im Verborgenen geführt wurden. Und er begründet seinen Aufruf zur Entwaffnung mit einer veränderten Weltlage. In seiner Erklärung sagt er, dass die Bedingungen für die PKK heute nicht mehr die gleichen seien wie in den 80er Jahren. Der Sozialismus sei zusammengebrochen und auch die Situation der KurdInnen in der Türkei habe sich verändert. Er behauptet, dass kurdische Identität heute nicht mehr geleugnet werde, auch wenn viele KurdInnen in der Türkei weiterhin verfolgt und inhaftiert werden, nur weil sie eben kurdische Symbole tragen oder sich für nationale Rechte einsetzen. Für Öcalan, so heißt es weiter in der Erklärung, gäbe es keine Alternative zur Demokratie. Er lehnt eine eigene Nation oder Autonomie für die KurdInnen ab und fordert stattdessen eine demokratische Einigung mit der Türkei. Ja, diese Position könnte natürlich auch als indirekte Botschaft an die KurdInnen in Syrien verstanden werden. Man muss aber auch sagen, also in Öcalans Erklärung, da fiel wirklich kein einziges Wort zu den KurdInnen in Syrien. kurzen Überblick über die Situation dort. Dort hat sich mit der autonomen Administration Nord- und Ostsyriens, oft auch als Rojava bezeichnet, eine politische Struktur etabliert, die sich auf Öcalans Ideen stützt. Aber auch Maslum Kobane, der Oberbefehlshaber der syrischen demokratischen Kräfte, so kurz SDF, hat auch gestern gesagt, dieser Aufruf, der richtet sich nur an die PKK und nicht an uns in Syrien. Ja, aber trotzdem denke ich schon, dass man die Botschaft auch vielleicht so lesen könnte, dass er damit signalisieren will, dass auch die Kurdinnen in Syrien eine Zusammenarbeit mit dem syrischen Staat anstreben sollten, anstatt auf einen eigenen, unabhängigen kurdischen Staat zu setzen. Rojava war ja auch immer zentraler Streitpunkt tatsächlich zwischen der Türkei und der PKK. Die Türkei besteht darauf, dass auch die Kurdinnen in Syrien keine politische Autonomie behalten dürfen. Doch genau das lehnen die SDF und die kurdische Verwaltung dort ab. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Ankara seine Position inzwischen überdenkt oder vielleicht auch schon überdacht hat. Der Grund, der Einfluss der Türkei in Syrien schrumpft. Mehrere arabische Staaten, darunter auch Saudi-Arabien, die drängen die Türkei zurück. Und die neue Regierung in Syrien, die von islamistischen Kräften dominiert wird, ist ebenfalls ein Unsicherheitsfaktor. Für die KurdInnen in Syrien könnte diese Erklärung jetzt eine Wende bedeuten. Ob positiv oder negativ, das ist allerdings noch unklar. Es gibt viele, die sagen, es könnte sehr positiv ausgehen. Es gibt auch einige andere, die sagen, Ja, und wie hat die Türkei darauf reagiert, beziehungsweise wie wurde überhaupt Öcalans Aufruf aufgenommen? Also in der Türkei gab es zunächst verhaltene Reaktionen. Die regierende AKP, die betonte, dass es jetzt an der PKK sei, sich tatsächlich aufzulösen. Falls der bewaffnete Konflikt fortgesetzt werde, werde man den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen. In der kurdischen Bevölkerung waren die Reaktionen gemischt. Einige haben den Aufruf eben als historische Chance gesehen. Andere haben sich gefragt, warum Öcalan so weitreichende Forderungen stellt, ohne eine klare Zusage von der türkischen Regierung erhalten zu haben. Einige haben geweint, als sie die Nachricht gehört haben, nicht aus Freude, sondern eben auch aus Enttäuschung, weil sich auch einfach viele gefragt haben, wieso gibt denn Öcalan so viel auf, ohne etwas im Gegenzug zu bekommen. Und das ist genau das, was ich denke, was sehr oft auch in dieser Nachricht gerade untergeht, denn seine Botschaft, die geht ja über eine reine Abrüstung auch hinaus. Er fordert in der genau derselben Erklärung, er fordert ja auch demokratische Reformen in der Türkei und betont, dass ein echter Frieden nur dann Bestand haben kann, wenn sich die Republik in ihrem zweiten Jahrhundert darauf fokussiert, die demokratischen Rechte der fast 15 Millionen KurdInnen im Land zu stärken. Man muss aber auch sagen, was die türkische Regierung der PKK oder den Kurdinnen angeboten hat, das bleibt unklar. Es gibt einige Berichte, die sind aber nicht offiziell bestätigt worden. Einige vermuten, dass es vielleicht geheime Zusagen gibt, etwa bessere Haftbedingungen für Öcalan oder vielleicht sogar seine Freilassung oder aber auch die Freilassung politischer Gefangene, darunter auch der sehr beliebte kurdische Politiker Selahattin Demirtas. Auch eine Amnestie für PKK-KämpferInnen, die keine Gewaltverbrechen begangen haben, könnten sogar Teil der Abmachung sein. Aber wie gesagt, das sind nicht offiziell bestätigte Berichte. Aber man muss aber auch unbedingt sagen, also ja, es gab jetzt diese Erklärung, das ist ein historischer Moment. Wie sofortig dieses Ende jetzt eingeläutet werden kann. Also das ist unwahrscheinlich, weiß ich nicht. Expertinnen weisen eben darauf hin, dass eine Organisation wie die PKK nicht einfach verschwinden kann. Es gibt 1000 bewaffnete KämpferInnen, viele von ihnen in den Bergen Kurdistans. Die Frage ist, was passiert denn jetzt mit ihnen? Können sie in die Türkei zurückkehren? Werden sie in die Politik einsteigen? Die nationalistische Opposition in der Türkei, die lehnt jegliche Gespräche mit der PKK ab. Die rechtsextreme Safer-Partei, die erklärte, dass sie diesen dunklen Prozess rückgängig machen werde. Auch die EU-Partei, die kritisierte die Verhandlungen als eben so ein Versuch, die türkische Republik zu schwächen. Ja, aber gleichzeitig könnte auch Erdogan versuchen, Öcalans Aufruf für seine eigenen politischen Strategien oder ja, seine Ziele zu nutzen. Also ein Erfolg in diesem Friedensprozess könnte ihm helfen, sich für eine weitere Amtszeit abzusichern und gleichzeitig die pro-kurdische Dem-Partei von der Opposition zu trennen. Ja, das Ganze bleibt auf jeden Fall spannend. Die Zukunft ist noch immer sehr ungewiss. Und ja, ich glaube, das wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen, ob dieser Aufruf das Ende dieser Ära ist oder ob es ein Beginn neuer Spannungen ist. Wir werden sehen.
2028 sind das nächste Mal Wahlen in der Türkei. Das, was Scham da sagt, habe ich auch, das war auch mein erster Gedanke. Ah, Erdogan auf Stimmenfang. Weil, ne, das, also der wird, glaube ich, unter den alten Bedingungen nicht nochmal gewählt werden. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und wenn Öcalan sagt, es muss auch Demokratisierung geben, kann man sich angucken, wie sie gleichzeitig gerade wieder mal versuchen, Ekrem İmamoğlu, dem Bürgermeister von Istanbul, der der beste Favorit gegen Erdogan immer ist, auszuschalten. Die haben ihn nämlich gerade mal wieder angeklagt, einen Beamten beleidigt, uns ins Visier genommen zu haben. Und er soll versucht haben, einen Prozess zu beeinflussen und wollen ihn für mindestens 2 Jahre und 8 Monate in Knast stecken. Ja. Ja, erste Anhörung gibt es im April. Und wenn man dann so ein bisschen hochrechnet, könnte sein, dass İmamoğlu Schwierigkeiten hat, rechtzeitig aus dem Knast zu kommen. Interessant übrigens an İmamoğlu, der gehört zur CHP. Das ist so die sozialdemokratische Partei in der Türkei. Und deren Sprecher heißt Deniz Yücel. Was ich ein bisschen irritierend finde. Aber es ist ein anderer Deniz Yücel, nicht der Springer-Autor. Hm. Ja, ist halt, sie versuchen halt weiter, also Erdogan versucht weiter, Herausforderer auszuschalten, ja, solange es noch geht. Also ich bin da wenig zuversichtlich, aber ey, wer weiß, im Moment ist alles so elend offen, dass man nur froh sein kann, darüber im Kopf was zu essen zu haben und zum Arzt zu können, habe ich, denke ich, gerade so. Im Moment ist nicht mal mehr die Rente sicher, ist schon echt faszinierend.
Die Renten sind sicher, Holger.
Die Renten sind nicht sicher. Herr Blüm.
Wir enden wie immer mit einer guten Nachricht. Und die da gute Nachricht.
Gucke ich doch mal, ob ich nicht noch eine schlechte Nachricht hier habe irgendwo.
Nee. Die gute Nachricht kommt diese Woche aus Österreich.
Nein.
Tatsächlich nee, nein. Hat Österreich. Nein. Auf den letzten Metern irgendwie noch die Kurve gekriegt.
Nein.
Wir erinnern uns, am 29. September war in Österreich Wahl.
Katrin, bitte, es ist Österreich.
Das ist 5 Monate her. Also sie haben 5 Monate gebraucht, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Und diese Regierung besteht jetzt aus folgenden Parteien. Die Volkspartei, die Sozialdemokraten und die liberalen Neos. Wer nicht dabei ist, ist die FPÖ. Also sie haben sich zusammengerauft und klar, es wird auf jeden Fall spannend, ob sie so enden, wie unsere Ampelkoalition geendet hat, weil sie gehen jetzt als die Koalition der Vernünftigen ins Rennen. Also sie versuchen sich sozusagen als der Gegenpol zur rechtsextremen FPÖ zu positionieren. Und ob das klappt, ne, wir erinnern uns an die Fortschrittskoalition, die vor nicht ganz 4 Jahren angetreten ist. Ob das klappt, muss ich natürlich zeigen. Weil man muss auch dazu sagen, die hatten ja schon mal miteinander verhandelt, die drei. Und diese Koalitionsgespräche sind ja gescheitert am Ende und sind nicht zustande gekommen. Dann sah es kurz so aus, als würde Kicke, also das ist so der österreichische Björn Höcke, kann man sagen, als würde der irgendwie mitregieren können mit seiner FPÖ. Und das wurde jetzt abgewendet. Und insofern, ich beziehe mich hier übrigens auf einen sehr euphorischen oder fast sehr euphorischen Artikel von Robert Miesig, den wir ja am Ende des letzten Jahres bei uns in der Sendung hatten, im Vorwärts. Und der ist wirklich optimistisch. Er sagt, es ist nicht nur so, dass die FPÖ jetzt verhindert wurde oder ihre Regierungsbeteiligung verhindert wurde. Immerhin war sie auch stärkste Kraft in Österreich, was ja wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass du gerade so reagiert hast, dass die gute Nachricht aus Österreich kommen soll. Sondern er sagt auch, die Pläne können sich erstmal sehen lassen. Wir wissen alle, so ein Koalitionsvertrag, ne, der ist dann auch manchmal das Papier nicht wert, auf dem er steht. Also zumindest wir Deutschen wissen das recht gut, aber schauen wir mal. Und was Robert Miesig auch relativ euphorisch stimmt, ist, dass auch echt gute Köpfe, also gute Politikerinnen und Politiker von den verschiedenen Parteien antreten. ich glaube, das genaue Kabinett ist noch nicht, oder doch, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht geguckt. Ist ja auch für uns vielleicht gar nicht so spannend, da ins Detail reinzugehen. Aber erstmal Glückwunsch Österreich. Ja, also nach 5 Monaten Qual, Glückwunsch.
Ich weiß gar nicht, ob das für uns nicht vielleicht spannend sein könnte und würde diese Gelegenheit für einen Aufruf an die Hörerschaft gerne nutzen. Hättet ihr Interesse daran, regelmäßig, was weiß ich, einmal im Monat oder jedes Quartal, das müsst ihr mir dann noch überlegen, über österreichische Kommunalpolitik informiert zu werden? Weil ich hätte die Möglichkeit, eine österreichische Kommunalpolitikerin der Grünen zu interviewen. Was ich eigentlich nicht gerne mache, ich interviewe nicht gerne aktive PolitikerInnen, aber in diesem Fall, weil es Österreich ist, fände ich das eigentlich total lustig, Österreich mal durch die Brille der Kommunalpolitik zu sehen. Mm. Also vielleicht mache ich es auch einfach und veröffentliche das und wen es interessiert, hört sich das an und wenn nicht, dann nicht. Ne? Voll. Ach komm, ich mache das einfach. Mir ist egal, was ihr wollt.
Genau. Was ich ganz schön finde, ist, dass Robert Miesig dann direkt auch sagt, also Deutschland kann hieraus auch was lernen, nämlich, ich zitiere ihn, wenn ein konservativer Wahlgewinner sich nicht einer rechtsextremen Partei ausliefern will, dann sollte er vielleicht überlegen, ob große Jubelreden über das Ende der Linken, Geifer über Andersdenkende oder parlamentarische Anfragen im Trump-Stil zur Diffamierung der Zivilgesellschaft wirklich die schlausten Taktiken sind. Zitat Ende.
Ja.
Aber wir haben ja noch nie von Österreich gelernt, insofern. Das haben wir auch von Robert Miesig gelernt. Und damit sind wir auch schon beim Limerick der Woche. Und wir hatten letzte Woche ein interessantes Thema, nämlich das Thema Wale, auf das Tableau gelegt. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Am Wahltag, da ist es passiert. Ein Blauwal ist prompt explodiert. Es stank penetrant. Er hatte das Land mit braunen Fäkalien beschmiert.
Wow. Wow. Das ist deep. Also das war echt gut. Also puh. Ich nehme Roland der Freshcuber. Man hört oft von seltsamen Tieren, von Walen, die echt explodieren, von fischenden Vögeln, von Fischen, die völlig andere Dinge tun, passen würde auch, von Fischen, die fliegen. Das ist schöner, das mache ich. Man hört oft von seltsamen Tieren, von Walen, die echt explodieren, von fischenden Vögeln, von Vögeln, die fliegen. Nee, von Fischen. Von fischenden Vögeln. Von fischenden Vögeln, von Fischen, die fliegen, von Dachsen, die Wirtschaft studieren.
Sehr schön. Ich mochte den von Regina Meyer besonders gerne. Ich weiß nicht, ob das Versmaß hinhaut, aber ich mag ihn trotzdem.
Nein, sonst hätte ich den genommen.
Jupp, der Wal schwamm östlich von Kampen. Dort grölten reiche Nazi-Wampen. Dann bleib ich doch hier und explodier meine Gedärme auf diese Arschkrampen.
Ja, doch, hat doch geklappt. Es war auch ein anderer, ist mir dann aufgefallen, den ich genommen hätte, wenn das Versmaß gestimmt hätte. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Ich bin irgendwie, aber ist ja auch egal.
Bist du müde, Holger? Musst du schlafen?
Ich bin müde, Katrin. Ich bin so müde. Ich muss dringend in Rente.
Es ist schwer, ein Thema dieser Woche zu finden. Ich habe nur das Fire Festival so ein bisschen als
Festivals.
Festivals können wir auch nehmen, aber Feier finde ich auch so ganz konkret nicht schlecht. Also könnt ihr euch so ein bisschen aussuchen, wenn euch zum Feierfestival genau. Nichts einfällt.
Einfach die Doku gucken, da sind so viele Stichworte, die man für Limericks benutzen kann. Ja. Käsebrot, Schlüssel, ja, zum also gibt es jede Menge Sachen.
Ja, dann kommen wir zum Börsenticker.
Womit relativ klar wäre, dass ich nicht in Rente gehen kann, obwohl ich so müde bin.
Mit dem Börsenticker.
Ja.
Ah, ja, ja, ja. Ja, ich bin gespannt.
Das war jetzt so ein metaphorisch, ja, also, allegorisch, metaphorisch. Genau.
Montag.
Viel Nervosität an der Wall Street.
Dienstag.
Wall Street-Stimmung trübt sich ein.
Mittwoch.
Trumps Zölle lasten auf der Wall Street.
Donnerstag.
Donnerstag im Abwärtssog.
Freitag.
DAX grenzt Verluste vor Inflationsdaten etwas ein.
Ja, nun denn, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn in den vergangenen 3 Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
Ja, da habe ich zunächst mal, ich dachte, es wäre eine Ergänzung, ihr habt es dann sehr viel später in der Sendung doch noch erwähnt, nämlich, dass Keir Starmer bei seinem Besuch bei Trump sich als Briefträger betätigt hat. Nämlich hatte er einen sehr, sehr schönen Briefumschlag vom britischen Königshaus dabei, gefüllt mit einer von Charles unterschriebenen Einladung an Trump zu einem Staatsbesuch. Und wie Starmer dann hervorgehoben hat bei seinem Besuch, sei es ja das erste Mal in der Moderne, dass ein gewähltes Staatsoberhaupt ein zweites Mal zu einem britischen Staatsbesuch eingeladen wurde. Und ich fand es nur ganz nett, dass die New York Times dazu geschrieben hat, im nächsten Absatz nach diesem Zitat von Starmer: Der Premierminister hätte noch hinzufügen können, niemals hat ein britisches Regierungsmitglied so offensichtlich die Monarchie bemüht, um das Wohlwollen eines anderen Staatsoberhauptes zu gewinnen. Das fand ich noch ganz nett. Und ihr habt ja sehr viel über Trump gesprochen und neue Weltordnung und so weiter. Und klar, da ist jetzt irgendwie viel im Fluss und ihr habt so ein bisschen, vor allem Holgi, seine Erwartungen irgendwie daran geäußert, was das jetzt bedeutet. Aber ich wollte einmal kurz anmerken, er hatte unter anderem explizit gesagt, dass Polen sich jetzt neu justieren müsse, wo die USA gesagt hätten, ihr könnt uns mal kreuzweise und weder in den Links, die ihr mir zur Verfügung gestellt habt zur Sendung, noch dem, was ich selber irgendwie finden konnte. Und ich habe auch viel gelesen die letzten Tage immer selber. Es ist mir nicht klar, warum Polen sich anders irgendwie verhalten muss jetzt als andere europäische Staaten, die versuchen, mit der Situation klarzukommen. Auf jeden Fall haben die USA sich nicht explizit gegen Polen in irgendeiner Weise, nach allem, was ich finden konnte, geäußert. Da wollte ich nur das einmal klarstellen, weil das halt, glaube ich, so wie es in der Sendung gesagt wurde, auch so verstanden werden kann, dass die USA jetzt explizit gegen Polen geschossen hätten. Das ist meiner Ansicht nach nicht der Fall. Allerdings muss man auch sagen, zum Beispiel hat der polnische Außenminister Anfang Februar schon in einem Gastbeitrag in der New York Times, man will sagen, geworben, wenn nicht sogar darum gebeten, dass halt man die Allianz doch bitte fortführen möge, und hat halt gesagt, so, ja, wir kaufen ja ganz viele Waffen bei euch und so. Also sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass sie auf jeden Fall aktiv versuchen, sich auf die neue Lage einzustellen, auch wenn sie jetzt noch nicht explizit öffentlich angefeindet wurden. Vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, genau.
Ja, genau.
Dann hattet ihr noch gesprochen über 2 Resolutionen unter Beteiligung der USA in den Vereinten Nationen aus den letzten Tagen. Also da gab es ja einmal diese sehr knappe Resolution aus dem Sicherheitsrat, wo eben ein Ende des Konflikts beschworen wird, ohne Russland irgendwie als Aggressor zu nennen. Und dann habt ihr noch gesagt, es gab ja noch eine andere in der Generalversammlung, wo aber, so habt ihr das wörtlich formuliert, gegen Russland auf den Putz gehauen wurde. Bisschen schwierig für den Faktencheck. Ich glaube aber, da würde ich zumindest doch sagen, dass es, so wie ihr es gesagt habt, zumindest kommt das Falsche rüber, nämlich dass die USA in der Resolution in der Generalversammlung sehr wohl auch gegen Russland Stellung bezogen hätten. Und das ist vielleicht dadurch passiert, dass es in der Generalversammlung sogar 2 Resolutionen gab. Also insgesamt könnte man sagen jetzt 3 zu dem Thema. Und die eine kam von der Ukraine selbst und europäischen Staaten. In der wurde Russland als Aggressor genannt, all das, was man schon kennt. Und da gab es einen anderen Entwurf von den USA. Und die hatten auch da in der Generalversammlung keine Formulierung drin, die Russland als Aggressor bezeichnet. Der russische Vertreter hat das als Schritt in die richtige Richtung gelobt. Und dann haben die anderen Staaten, europäische Staaten, vor allem unter der Führung von Frankreich, haben da diese Formulierung reinredigiert. Und dann wurde diese Resolution auch beschlossen, aber unter Enthaltung der USA. Die wollten nämlich ihrem eigenen Papier mit diesen Änderungen eben nicht mehr zustimmen. Das heißt, man kann relativ deutlich sagen, dass die USA sich jeglicher Schuldzuweisung an Russland halt im Rahmen der UN gemieden haben, dieses Mal. Dann ging es darum, was würde passieren, wenn sich zum Beispiel die USA zurückziehen aus den Militärbündniszusagen. Da hatte Olgi eine Studie zu zitiert, was das an Kosten für europäische Staaten bedeuten würde. Und es ging auch darum, wie könnte das Geld irgendwie zustande kommen. Da hat er vorgerechnet, dass wenn man dieses Lastenausgleichsgesetz, was es nach dem Zweiten Weltkrieg gab, nochmal in der modernen Form irgendwie einführen würde, in Bezug auf Immobilienvermögen, dann könnte der deutsche Staat da ja rund 340 Milliarden Euro jährlich einnehmen. Also die Kopfrechnungen, die schienen mir alle soweit korrekt zu sein in der Größenordnung. Und einfach mal zur Orientierung, weil ich finde auch das BIP da nicht immer schlüssig, ne? Weil die Frage ist ja, wie groß ist denn der Haushalt in der Regel? Ne? Und nicht das BIP gibt der deutsche Staat aus, sondern er gibt seine Haushaltsmittel aus. Und zum Beispiel jetzt in der Studie, die Holger mitgebracht hatte zu den Rüstungskosten, da würde der deutsche Beitrag wohl so im Haushalt bei den Militärausgaben um etwa 80 Milliarden Euro jährlich ansteigen müssen, um halt diesen Bedarf zu decken. Das heißt, ne, gegenübergestellt zu diesen 340 Milliarden, ne, da, ja, wäre irgendwie zu decken, aber es gibt ja noch andere Kosten. Und die Frage ist eben, was ist politisch überhaupt durchsetzbar, um diese Einnahmen zu finanzieren? Holger hat ja schon selber gesagt, ja, mit 10% selber könnte ich als Immobilieneigentümer leben. Ja, dann kommt man aber auch nicht mehr auf 340 Milliarden Euro. Genau, also um das so ein bisschen einmal besser, verständlicher zu machen, was für Dimensionen es da geht. Wir bleiben noch kurz beim Geld. Politische Stiftungen waren da ein Thema, nämlich weil die CDU allgemein für als politisch gemeinnützig geförderte Organisationen so eine lange Liste an Fragen in Form einer kleinen Anfrage, die aber eher groß ausfällt, gestellt hatte. Stichwort Druckmittel, ja, also die genannten Organisationen sollen sich so ein bisschen angezählt fühlen, ne, nach dem Motto, wir prüfen euch aber, ob ihr gemeinnützig noch seid. Und da hat Holgi gefragt, auch an mich als Faktenchecker, ob denn die Konrad-Adenauer-Stiftung, also die CDU-nahe politische Stiftung, die bekäme doch jährlich etwa 200 Millionen an staatlichen Fördergeldern. Und das scheint auch so korrekt zu sein, da hat er sich gut erinnert. Dann letztes Thema, österreichische Bundesregierung wird jetzt wahrscheinlich eine ohne Beteiligung der FPÖ. Dazu noch der Hinweis, dass die Mitglieder der NEOS am Sonntag noch zustimmen müssen. Also da gibt es noch den Vorbehalt. Das ist wohl für Österreich auch ein Novum, dass halt wirklich die Mitglieder einer Partei über so einen Koalitionsvertrag abstimmen. Wir kennen das ja in Deutschland schon. Ja, die SPD fragt ihre Mitglieder und so. Dort ist es aber etwas, was ja wohl noch nicht so geübt ist. Auch bei den Grünen zum Beispiel haben sie es über Delegierte machen lassen in der Vergangenheit. Und zum Programm habe ich auch noch was gefunden. Da hattet ihr ja gesagt, ne, Robert Miesig fand es nicht so schlecht. Aber was steht da unter anderem drin? Also der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich rausgepickt. Die sind ja als Nachbarn da auch irgendwie immer interessiert. Und die schreiben unter anderem, dass es ein klares Bekenntnis gibt zur EU und zu humanitärer Hilfe für die Ukraine, aber auf der anderen Seite die Neutralität die Neutralität Österreichs betont wird. Das Asylrecht möchte die Koalition deutlich verschärfen, auch einige Sachen im Strafrecht. Das hat auch mit eher mutmaßlich islamistischen Taten oder Findertentaten zu tun in der letzten Zeit. Und außerdem wird ein Kopftuchverbot für Minderjährige geplant. Und die Positionen des neuen Kabinetts sind noch nicht so ganz sattelfest. Also man kann sagen, irgendwie der ÖVP-Chef, der folgt quasi seinem Vorgänger als Vorsitzender der ÖVP als Bundeskanzler wohl nach. Christian Stocker heißt der. Und dann wird der SPÖ-Chef wohl Vizekanzler und die NEOS-Vorsitzende vermutlich neue Außenministerin. Aber ja, das scheint noch nicht so ganz geklärt zu sein, die Postenbesetzung.
Vielen Dank. Und das ist schon das Ende der Sendung. Und wie
das
immer,
ist das Ende.
Am Ende der Sendung bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Wochendämmerung möglich macht. Falls ihr noch nicht dabei seid und aber auch dafür sorgen wollt, dass es uns weiterhin gibt, auch wenn die CDU vielleicht auch irgendwann mal, also wir waren nicht in der kleinen Anfrage, ne? Das ist schon ein bisschen beschämend auch für uns.
Wer schrieb denn das? Irgendeine NGO schrieb auf Blue Sky, schon peinlich, wenn man nicht in der Liste steht.
Aber wir sind ja auch keine NGO. Aber es ist ja zum Beispiel auch das Netzwerk Recherche mit drin aufgetaucht, wo ich auch dachte,
auch so ein Hinweis darauf, dass das nicht um Erkenntnisgewinn ging, sondern um Markierung.
Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin unabhängig immer schön weitersenden können, auch unter Friedrich Merz, als hätte das eine mit dem anderen was zu tun. Egal. Dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer dieser Wege läuft über Steady. Und diejenigen, die dort Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werden, deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Würze, Wurzelbürsten und Badezusatz.
Du musst das natürlich empörter formulieren, so wie Evelyn Hamann das damals gesagt hat.
Du, ich habe die Referenz wieder nicht erkannt.
Echt? Das ist Papa Ante Portas?
Ja, ja.
Haben wir den nie geguckt?
Doch, ich habe den schon so oft gesehen, aber ich kann mir
den
Filmzitat...
Ja, dann müssen wir den wohl nochmal gucken, Katrin.
Ja, alles klar. Passt ja auch dazu, dass du in Rente gehen willst. Ich bin mir sicher, du wirst genau so
Ja, nee, nein, ich werde nicht Zeitungen überall im Wohnzimmer auslegen. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber ansonsten könnte das genau hinkommen, ja. Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delbys Verlobter und so weiter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleshart hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Wie jetzt? Wo Pause? Interesse an uns verloren? Sind wir jetzt irrelevant?
Nee, ich glaube mit seinen Koordinaten.
Das Interesse an Koordinaten verloren. Ich bin jetzt irgendwo. Stefan Hafranek.
Der Jan.
Wie nennt man es, wenn Piraten zu jedem Essen kapern geben? Kaprizieren.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugel.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Der Dösewicht möchte den Anwesenden die Comedy-Serie Schitt's Creek aus Kanada ans Herz legen, die gerade bei Netflix läuft. Gibt's auch bei Amazon Prime. Sie hat tolle, verschrobene Charaktere sowie wholesome und swoonworthy Stories. Was ist denn swoonworthy?
Weiß ich nicht.
Interessantes Wort, muss ich mal nachschlagen.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und Jeder Fenkel.
Janine Schöne.
Die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Axel Springer.
Moste Techi ist noch im Urlaub und säuft sich erstmal die Wahlergebnisse schön. Eilmeldung. Weinbaugebiet Mosel meldet überraschend brachial gestiegene Nachfrage. Spätburgunder wird 2025 Mangelware.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Einatmen, ausrasten.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Es braucht die Linke und die Bündnisgrünen im Bundestag. Beide können sich als Korrektiv dienen.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslet.
Das ist kroatisch. Meine Katze kann kein Klingonisch. Aha.
Klaus Breyer.
Alter, wie man das wohl ausspricht. Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Ich gehe mal Ryan Carey.
Lise grüßt die Katana.
Die Katana rufen, auf Wählen zu gehen.
Tim Christhahn.
Clemens Langens und Christoph Henninger. Doch wer nie den Ball nach vorne spielt, der schießt ein Eigentor.
Christoph Henninger und Clemens Langens. Musik mag keine Lösung sein, aber ein Dorn im Ohr.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte 2 Melange. Dankeschön.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Übrigens gewinnt unser amtierender Justizminister seit Beginn seiner Ferengi-Ferien deutlicher Profil, als ich erwartet habe. Der hat tatsächlich gegen das Clusterfuck-Zustromgesetz gestimmt.
Ich glaube, den würde ich gerne mal interviewen.
Es gab schon Nachfragen, wann du das
endlich machst. Ja, ich weiß, wann Wissing-Interview. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ein interessanter Typ sein. Andererseits ist er so lange im Business, dass er wahrscheinlich sowieso keine ordentlichen Antworten gibt, weil machen die ja alle nicht.
Es ist
Herb.
Ah ja, du bist dran.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kürben.
Stefan bedankt sich bei allen, die sich politisch gegen die Nazis engagiert haben.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch nur einfach schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
Matthias Flader.
Wir haben ganze Landstriche mit Leuten, deren vornehmliche persönliche Erfahrung mit Flucht die ist, zurückgelassen worden zu sein.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei dein Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
F und H.
Annika H.
Simon Heckler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
God, I'm jumping in the deep end. It's more fun to swim in. Heard the risk is drowning, but I'm gonna take it.
Jan Heck.
Sabine Haider,
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Tobias Herbst,
Nils und Hilke,
Katharina Hüll,
Benjamin Hupp,
Captain Blackadder is not all that keen to go over the top.
Nils Israel.
Der Ober-Emmenbach ist ein typischer Frittenthaler Graben, gell?
Der Ober-Frittenbach ist ein typischer Emmenthaler Graben.
Hat Uhr um eine Uhr um und so weiter.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski, die mit der Kanzlei.
Brigitte, kommst du bitte mal?
Patrick König.
Ach stimmt, du hast letzte Woche aufgerufen. Jetzt für sie.
Was habe ich aufgerufen?
Ja, ja, hier mit Loriot-Zitaten
so.
Voll zu machen.
Echt?
Mhm. Ja, hast du. Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Bei Edeka, neu jetzt, Link auch in Bio.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt. Loriot.
Robert Manik.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Serienempfehlung an Tobi und Holger. Mr. Inbetween läuft auf Disney. Grüße, Tobi.
Mhm. Falsche Sendung. Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Die sind doch alles eine große Familie.
Eine Podcast. Große Podcast-Familie.
Jennifer und Norbert freuen sich über die tägliche Portion Niedlichkeit durch Maya-Fotos.
Bernd Nossem.
Oh, ich habe es die letzten Tage ein bisschen schleifen lassen. Naja. Fortschrittliche Parteien bedienen sich der Jugend, um gegnerische Wahlversammlungen aufzulockern. Knaben mit mangelhafter Oberschulbildung erwiesen sich als geeignet. Vom Einsatz Dreijähriger ist abzuraten, auch wenn sie politisch organisiert sind. Loriot.
Annette Och, das war's schon wieder für diese Woche. Schade.
Isolde opponieren.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag der seltenen Krankheiten aufmerksam. Der war der nicht schon? Habe ich sogar mal eine Sendung zu gemacht vor vielen, vielen Jahren. Spannendes Thema.
Axel Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter, wieder Henker.
Marc Riese.
Mieke Rothbohns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Whitney Schnack Houston.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia und so weiter. Ach nee, da muss man wegen des Anschlusses. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
Konse Skibidibi.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. SPD vor Neuanfang. Gerhard Schröder bereit für Parteivorsitz. Kubicki war ja auch. Kubicki war echt die Witzfigur der Woche, fand ich.
Ja.
Ich ziehe mich aus der Politik zurück. Dann hat er sich irgendwie am nächsten Morgen, nein, wir haben so viele Leute gesagt, ich soll mich nie aus der Politik zurückziehen. Jetzt will ich Vorsitzender werden. Und ich glaube, der Postillon, was hat der Postillon gesagt? Ich weiß nicht mehr, es war auch sehr schön. Irgendwas mit Schorle, Weißwein, ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht mehr drauf. Also ich musste sehr lachen jedenfalls. Ja.
Hat er nicht auch gesagt, ich bin eben sehr beliebt oder so?
Ich weiß es nicht, es war aber insgesamt, also das ist das wirklich schon, so, wo du dann so denkst, so, ey, Digga, du hättest in Würde gehen können, jetzt hast du den Salat.
Ach, ja. Ich finde es ganz okay, dass er nicht in Würde geht, das passt eigentlich zum Rest seines Auftritts.
Ach, man muss auch Jönne können.
Ach, naja, Christian Steffen.
Pommes Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist Toasted Cheese?
Mareike grüßte Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Danke euch, ihr seid ein Lichtblick und die einzige Nachrichtensendung, von der ich bessere Laune bekomme, egal was da draußen alles los ist.
Was stimmt denn mit dir nicht? Wie können wir denn bessere Laune bekommen? Irgendwas machen wir falsch. Naja, und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben jetzt beschlossen, den Winter zu mögen, während Priscilla und Gwyneth Mothworth erleichtert sind, dass es wenigstens schon wieder spürbar heller wird.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenrooy.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Der Gouda-Käse ist eine typische Niederlandse Kracht und nun folgt das gewünschte Loriot-Zitat. Wenn ein Trompeter in eine Geige bläse, dann bliese er praktisch. Und wenn er theoretisch bliese, dann bläse er nicht.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wiedmann.
Der Tobi stellt fest, wir haben es ja alle schon bereut, dass Musk es nicht zum Mars geschafft hat. Aber dass diese Reue ähnliche Dimensionen wie die Ablehnung des deutschesten Österreichers aller Zeiten bei der Wiener Kunstakademie erreicht, didn't see that one coming.
Die haben übrigens, das gibt ein aus den USA koordiniertes Programm zur weltweiten Eindämmung der Tuberkulose. Das haben sie gerade defunded. Ja, die haben das... Der Typ, das hatte ich auf Blue Sky gefunden, ein Typ, der da irgendwie arbeitet oder Einblick hat, der gesagt hat, das wird die Tuberkulosebehandlung auf dem gesamten Planeten in Mitleidenschaft ziehen. Also sagt er auch dazu, die Staaten bezahlen in der Regel oder die meisten Staaten bezahlen die Medikamente selbst, aber die Koordination, wo gehen die Medikamente hin und so weiter, das wäre alles von dieser Plattform gemacht worden. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Mhm. Und diese Plattform wäre jetzt nicht mehr arbeitsfähig. Das ist ganz geil. Super gemacht, Leute. Echt. Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Hört mehr Rapmusik.
Mietjo Walaschk, was? Wutschownie Strovi. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 28. Februar 2025. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.